Hello und welcome back.
Hello. Ich dachte, du sagst noch was.
Nee, ich sag nichts mehr. Ich sag einfach nur Hallo und welcome back. Und das muss ich auch zu dir sagen, weil wir haben uns original seit der letzten Aufnahme gefühlt auch nicht mehr gesprochen. Also Hallo und welcome back auch in my life, liebe Schwester.
Dito. Ja, voll krass. Also wir haben uns jetzt auch schon seit fast 2 Monaten nicht mehr richtig gesprochen. Das ist eine Schande.
Ja, wir haben uns fast 2 Monate jetzt nicht gesprochen. Das ist krass. Bis auf ein paar Urlaubsfotos, die wir uns gegenseitig geschickt haben oder in der Familiengruppe geschickt haben, kam da nicht viel.
Es ist eine Schande.
Aber gut. Ja, so ist das halt manchmal. Ja, wir haben uns halt urlaubstechnisch genau verpasst. Erst warst du im Urlaub, dann war ich im Urlaub. Und dann waren 6 Wochen vorbei. Also.
Ja. Und ich war zwischendurch sehr neidisch auf deinen Urlaub, obwohl meiner auch sehr schön war.
Wieso warst du denn neidisch auf meinen Urlaub?
Du konntest essen, wann du wolltest, schlafen,
so,
wie du wolltest.
Ja gut, das ist halt Urlaub ohne Kinder.
Ja, da war ja was. Eine ganz Kleinigkeit.
Übrigens, Leute, ganz kurz noch am Anfang. Ihr hört es vielleicht, bei mir hallt es heute ein bisschen. Das liegt daran, dass ich in den letzten 4 Wochen umgezogen bin. Und hier in der neuen Wohnung noch keinen guten Podcast-Spot habe, weil ich original auch in den letzten 4 Wochen ungefähr 2 Tage in dieser Wohnung war. So sieht es ja auch noch aus. Dementsprechend, ich sitze jetzt in unserem 3. Zimmer, weil wir haben jetzt eine 3-Zimmer-Wohnung, Leute. Ja, in München, ergattert. Wup, wup. Und genau, hier ist schöner Parkettboden, der knarzt aber ziemlich. Das heißt, wenn ihr draußen jemanden rumlaufen hört, dann ist das wahrscheinlich mein Freund, der hier irgendwo rumläuft draußen.
Hast du ihm nicht Gehverbot gegeben?
Ja, genau. Nebenan ist so das Wohnzimmer. Ja, sorry, du darfst jetzt bitte 2 Stunden lang nicht ins Arbeitszimmer und auch nicht ins Wohnzimmer gehen. Okay.
Ja, also ich finde, da muss jeder ein bisschen was für tun, damit die Folge
gut
wird.
Ja, das stimmt. Ein bisschen, genau. Jeder muss was opfern. Das finde ich auch gut. Ja, ich habe versucht, hier so ein paar Kissen und Decken und so im Raum zu verteilen. Den Tipp habe ich von meinen beiden Podcast-Kolleginnen Lynn und Leo bekommen. Das sind 2 Freundinnen von mir, kennt ihr bestimmt von Mord auf Ex. Und wenn die irgendwo anders aufnehmen, dann verteilen die auch überall Decken und so. Aber dieser Raum hier ist noch so leer, ich glaube, das bringt hier nichts. Aber wir werden es ja dann später hören. Der Wille zählt, genau. Und wenn nicht, dann ist es so, Leute. Das ist real life, was soll ich sagen. Ist halt so. So, wie war denn dein Urlaub, sag mal?
Ja, also ich muss sagen, mit Kindern war das der schönste Urlaub, den ich hatte tatsächlich. Ja, also wirklich ein sehr, sehr, sehr schöner Urlaub. Aber ich kann ja manchmal, kann ich ja auch nichts für, nicht ganz so meinen Arbeitsblick abschalten, ne?
Mhm.
Also ich
kann ich mir vorstellen.
Sind dir auch ein paar Sachen aufgefallen nach unserer ersten Podcast-Staffel? Wurde dein Blick geschärft?
Naja, ich sag mal so, wenn ich im Urlaub bin, versuche ich Kinder weitestgehend zu vermeiden. Dementsprechend. Und jeder, der keine Kinder hat und in Urlaub fährt, weiß, was ich meine. Kinder sind einfach, vor allem fremde Kinder, Horror für jede Urlaubsruhe. Hm. Ja, und ich habe ja einen Adult-Only-Urlaub gemacht. Also bei uns im Urlaub waren nur Erwachsene und wir waren auch nur in Ferienwohnungen und so. Das heißt, ich war in keinem Hotel und so weiter. Aber natürlich, die ein oder andere Sache ist mir auch aufgefallen, aber hauptsächlich habe ich unerzogene Kinder gesehen, über die ich mich aufgeregt habe. Also ich habe jetzt keine... Ich habe jetzt keine Angststörung oder sowas diagnostizieren können.
Nein,
aber,
um Gottes
Ich finde es immer wieder krass einfach im Urlaub. Ich kann ja verstehen, klar, Kinder im Urlaub, so die Eltern wollen ein bisschen länger wach bleiben, bla, die Kinder sind länger wach und so. Dann hast du halt das ein oder andere völlig übermüdete Kind, was schreiend irgendwo rumrennt, wo du dir denkst, könnt ihr bitte dieses Kind einfach ins Bett legen, damit ich hier in Ruhe meinen Aperol Spritz genießen kann. Aber sonst ist mir bezüglich Kindern nichts aufgefallen. Aber mir ist einiges bezüglich Erwachsenen aufgefallen. Aber du kannst ja erstmal starten, was dir so aufgefallen ist.
Also ich hatte so den komplett anderen Urlaub zu dir. Wir waren zuerst in einem Hotel und danach in einer Ferienwohnung, was sehr schön war. Aber Kinder hatten wir natürlich die ganze Zeit um uns.
Ja, mal mehr, halt mal unter weniger. Anderem deine eigenen.
Vor allen Dingen meine eigenen, genau. Aber wir waren natürlich nicht in einem Adults-Only-Hotel. Obwohl ich wirklich, ich weiß, jetzt werde ich ganz viel Hate kassieren, wirklich einer dieser furchtbaren Eltern bin, die definitiv, sobald es möglich ist, nur Adults-Only-Hotels ansteuern wird.
Wenn ich glaube, da bist du nicht alleine. Ich glaube,
das ist eine sehr polarisierende Aussage gerade, aber ich bin mutig und ich habe sie jetzt gerade getätigt.
Das heißt, sobald deine Kinder alt genug sind, in Feriencamps zu gehen, dann werden deine Kinder.
Absolut. Ja, aber
du bist nicht der Typ von Feriencamps.
Also, ist mir egal, Feriencamp oder dann irgendwann älter, sodass sie nicht mehr mitfliegen müssen und wir nicht mehr das mitfinanzieren müssen, außer wenn wir ganz großzügig sind, vielleicht mal, wenn die Kinder länger weg sind oder so, um die dann zu locken, um nochmal Urlaub mit uns zu machen. Aber dann sind die ja auch keine Kinder mehr, so.
Ja, aber das ist ja auch eine andere Art von
ich hab
Urlaub.
Mir geschworen,
dann musst du abends nicht in die Minidisco.
Minidisco, das ist auch so ein ganz, ganz hartes Thema. Also wirklich, wenn meine Kinder später nicht mein scheiß Altenheim bezahlen, dann werde ich denen jedes graues Haar vorrechnen, was ich alleine in diesen Minidiscos bekommen habe. Es war, also ich finde es teilweise schockierend, was ich da sehe tatsächlich. Und manchmal hätte ich gerne die eine oder andere Karte denen zugeschoben. Also es war zum Beispiel so, dass ich einen Jungen gesehen habe, der war so rot vom Sonnenbrand, so rot. Also der hat geleuchtet und seine Mutter hat ihm irgendwas versucht auf die Schultern zu schmieren und der Junge war 6, 7 und er hat dabei geheult und geschrien.
Oh nein.
So, ne, also und das in einem Hotel und natürlich kein Schwein hat es interessiert, auch ich bin ja weitergegangen, aber ich habe mir gedacht, das ist eine Körperverletzung.
Wieso ja, wollte ich gerade sagen, das grenzt ja schon an Körperverletzung, ja.
Ja, nicht, es grenzt, es ist eine fahrlässige Körperverletzung. Ich weiß noch, dass wir abwechselnd und nur stündlich quasi, als unsere Große klein war, im Urlaub aus dem Hotelzimmer gekommen sind und ich völlig verzweifelt war, weil ich dachte, sieht so jetzt unser Urlaub aus, weil sie sich geweigert hat, sich UV-Schutz anzuziehen oder sich einzucremen. Mm. So, und dann haben wir gesagt, wenn du nicht eingecremt bist, gehst du nicht raus. So, und dann saßen wir da in dem schönen, teuer bezahlten Hotel, in der tollen Bude und unser Kind ist tierisch amok gelaufen. Ja, dann durfte mal mein Mann dann raus, dann haben wir Schichtwechsel gemacht, dann durfte ich mal raus.
Oh Gott.
So lange, bis sie es verstanden hat, weil die können ja diese Folgen davon überhaupt nicht begreifen.
Mm.
Natürlich
ja,
ist das nervig
und
ätzend.
Das ist so ungesund für die Haut, also das ist ja wirklich auch ein Thema.
Eben.
Was vor allem in den letzten Jahren auch Gott sei Dank immer mehr Aufmerksamkeit bekommen hat, dass dieses Power-Tanning auch bei Erwachsenen sowas von ungesund und hautkrebsfördernd ist.
Ja.
Und bei Kindern ist das noch viel, viel, viel krasser, dass das Hautkrebsrisiko so krass steigt, wenn Kinder einen krassen Sonnenbrand bekommen. Und bei Eltern hat das ja jetzt, oder bei Erwachsenen ist das ja vor allem jetzt irgendwie hochgekommen, vor allem auch wegen Anti-Aging und so. Ne? Mhm. Klar, die Haut wird irgendwie faltiger und so, aber auch wegen Hautkrebsrisiko, weil wenn man sich die Zahlen anschaut, in den letzten 10, 20 Jahren sind die Hautkrebszahlen krass in die Höhe geschnellt. Und ich habe auch im Urlaub ein Kind gesehen, was einen krassen Sonnenbrand hatte. Und da habe ich auch zu meinem Freund gesagt, ey, das kann doch wohl nicht wahr sein. Also das ist wirklich, und das war auch wirklich knallrot. Und das Kind hatte auch rote Haare. Also das war jetzt auch schon ein heller Hauttyp. Also es ist jetzt nicht so, dass das Kind irgendwie schon knackebraun war oder so. Und man dachte, ja, das kann irgendwie die Sonne ab. Sondern es war ein Kind, wo man eindeutig gesehen hat, das braucht Lichtschutzfaktor 50 und zwar stündlich. Also
Ja, und ich sag jetzt auch nicht, dass die nicht ein bisschen rot sein darf, die Haut und so. Das passiert mal schnell. So, ne? Ah ja, scheiße, eine halbe Stunde zu spät eingeschmiert. Oder gerade am Anfang, ne, wo die Haut, wenn gerade so ein heller Typ ist, dann gibt es aber ja auch UV-Schutz, dann ist das so. Sonst, also, ja, ich war auf jeden Fall sehr geschockt, das sieht man ja jedes Jahr. Und ich dachte echt, also das machen die ja nicht aus Böswilligkeit, sondern aus Unwissen oder aus kein Bock und ich will auch in Urlaubsmodus sein. Ne? Und das ist halt echt. Übel. Ein weiteres Ding, was super krass auffällig ist, also was ich immer auffälliger und schlimmer finde, ist Smartphone beim Essen für Babys. Also die kriegen dann da, weiß ich nicht, Tro oder Pepper Woods oder whatever dahingesetzt, damit Mami und Papi in Ruhe essen können. Und das auch schon bei Babys tatsächlich. Und ich habe auch Familien gesehen mit 3 Kindern, da hatten alle 3 Kinder sowas. Und in verschiedensten Generationen, von Baby bis Teenager. Ein Teenager fand ich es total faszinierend und habe immer nur zu meinen Kindern und zu meinem Mann gesagt, und so werden wir nicht. Und so werden wir nicht. Und dann 5 Minuten später habe ich wieder rüber geguckt, habe im Kopf geschaut, und so werden wir nicht. Das waren Mutter, Vater und 3 Teenager-Mädels. Die saßen eine Stunde auch am Tisch und die haben keinen Ton miteinander geredet. Die haben alle am Handy gesessen.
Boah.
Eine Stunde. Ich habe fast eine Studie draus gemacht.
Ich habe das Positivbeispiel gesehen, als ich mit meinem Freund essen war in Italien, hat sich neben uns auch eine deutsche Familie hingesetzt, Mutter, Vater und Teenager-Tochter. Und dann habe ich auch gedacht, so, ach ja, ist ja interessant jetzt, ne? Weil sie hatte am Anfang, als sie sich hingesetzt hat, das Mädchen, hat dann auch ihr Handy rausgeholt. Und dann dachte ich auch so, ja klar, ne, klassisch, jetzt reden die kein Wort miteinander. Aber die haben sich echt die ganze Zeit unterhalten. Dann hat die Mutter irgendwie was von ihrem Schmuck gezeigt und bla und so. Da dachte ich mir so, ah, das ist ja mal ein positives Beispiel.
Ja, also natürlich, das gibt es auch. Ja, voll schön. Also natürlich, das gibt es auch. Ich finde, man muss da einfach klare Grenzen und Regeln machen. Bei uns gibt jetzt schon die Regeln, Mama und Papa kein Handy am Essenstisch. Und ich hoffe, dass die Kinder damit so groß werden, dass das halt später leichter ist, das bei denen durchzusetzen. We will see. Wahrscheinlich nicht. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja. Ich bin im Urlaub und so, ne, da bin ich echt, also bei manchen Sachen sehr strikt. Im Flug hingegen bin ich so die laissez-faireste Mom ever. Ich habe ein paar Pseudo-Snacks, die gesund sind dabei und ansonsten kriegen die alles, damit die ruhig sind. Wirklich.
Ja, weil aber Flugzeug ist halt wirklich nochmal massiv stressig.
Da dürfen die auch länger im Tablet gucken und die Kleine, die ist so geil, die darf dann was gucken. Dann sagen wir so, jetzt wird geschlafen, weil wir meistens nachts fahren und wenn du geschlafen hast, darfst du weiter gucken. Und dann macht die Glock und schläft. Die Große, die ist leider so wie ich, die kann nicht einschlafen. Das heißt, die muss dann zwischendurch was lesen, um die pseudogute Erziehung sichtbar zu machen. Aber eigentlich guckt sie viel Fernsehen und kriegt Süßigkeiten und das ist voll das Highlight für die. Aber da bin ich echt so, come on, scheiß der Hund drauf. Hauptsache, alle sind ruhig und zufrieden.
Ja, genau. Also ich glaube, Flugzeug mit Kindern ist auch echt eine krasse Stresssituation. Ich habe ja auch schon mal hier im Podcast die Story erzählt von meinem Horrorflug von, wo war das? Ah ja, aus Malle. Bin ich aus Malle zurückgeflogen nach Deutschland, wo ich ja total übermüdet war und mein Handy war kaputt. Ja. Das war ja absoluter Horror. Und hinter mir war doch dieses Kind, was komplett ausgerastet ist. So, und es tat mir so leid, aber es war auch wirklich eine Scheißsituation, weil der Flug hatte 2 Stunden Verspätung. Es war ein Flug, der frühmorgens war. Alle waren übermüdet, alle waren gestresst, alle hatten keinen Bock. Dann ist auch noch die Klimaanlage ausgefallen in dem Flugzeug. Alle haben geschwitzt. Also die Erwachsenen sind da ja auch schon durchgedreht. Und dieses Kind hinter mir hat absoluten Terror geschoben. Hat natürlich dann gegen meinen Sitz gekickt, ist ja klar, ne? Und ich wollte einfach nur in dieses Flugzeug und habe mir schon meine Schlaft, ich habe ja immer so Reisetabletten, weil mir immer überall schlecht wird und die, Gott sei Dank, machen auch müde, habe ich mich schon so richtig so, ach, in meinen Sitz eingekuschelt, habe mir diese Tablette eingeworfen und dann Terror. Terror von hinten. Und dann die Eltern. Und dann, oh, wie sich die Eltern dann auch anfangen an zu zicken. Das finde ich auch immer interessant. Ne? Weil das Kind war wohl bei der Mutter auf dem Schoß und hat dann ja auch so geschrien, ich will raus, ich will raus. Das war vielleicht so 3 oder 4 oder so. Und hat geschwitzt und alles. Und dann hat der Vater von nebenan irgendwie versucht, irgendwas zu sagen. So, ja, mach doch mal bla 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 zu der Mutter. Und die Mutter dann, ich mache es ja schon, Markus. Was soll ich denn noch machen, Markus? So, ne?
Ja, auch herrlich viel. Ich fühle das. Das ist auch oft.
Ja, das tat mir so leid. Und dann war es ja auch so, dass dann irgend so ein Opa von vorne die ganze Zeit so böse nach hinten geguckt und so gemacht hat, wo ich mir auch dachte, so, ey, Opa, come on. Weil es ist jetzt nicht so, als wenn die das jetzt hier gerade geil finden. Ja, also die sind die allergestresstesten hier im fucking Flugzeug. Also das tat mir auch so leid, ehrlich. Oh.
Ja, also das fühle ich.
Ich habe auf meinem Flug, es ist nämlich lustig, weil du hast mich ja auch nach meinem Italienurlaub, hast du mich ja auch schon gefragt, so, ja und wie war's, ne? Ist dir irgendwas aufgefallen oder so? Und da, im Italienurlaub war eigentlich nichts, ich habe halt nur dieses Sonnenbrandkind gesehen. Ich habe da auch zum Beispiel Kinder gesehen, das waren Briten und wir wissen ja alle, Briten haben meistens einen sehr hellen Hautton, die hatten auch alle so ein UV-Schutzding an und der Der Junge hatte sogar noch so ein Hütchen auf und so. Da dachte ich mir so, das ist ja mal vernünftig. Also die hatten echt wie so eine Art Neoprenanzug an, weißt du? So
ja,
einen,
genau.
Wie deine Tochter früher auch anhatte.
Ja, wo alle, wo sich, ich muss nur bemerken, wo meine Mutter und meine Schwester sich total lustig darüber gemacht haben, dass die aussieht wie, wie so ein Neopren oder wie so ein.
Ja, es sah halt einfach lustig aus, weil es einfach so aussah.
Und ich dachte nur so, danke für die Unterstützung, dass ich mal die Haut meiner Kinder retten will.
Es sah einfach lustig aus, weil ich fand das, weil ich meine, das Kind war eins und es sah aus, als wenn es gleich auf ein Surfbrett steigt. Weißt du, deswegen fand ich das, dass die ganze Zeit so lustig aussah.
Sie hatte einen Schlitz zum Durchgucken, okay?
Okay, sie hatte bis zu den Knien und bis zu den Ellbogen so ein Ding an, um es jetzt nochmal klarzustellen, ja. Und ein Hütchen. Das Hütchen sah süß aus.
Und ein Hütchen. Oh ja.
Genau, aber im Italienurlaub selbst ist mir jetzt eigentlich nicht so krass was aufgefallen. Und war ich ja nochmal 4 Tage in Belgrad, was ich übrigens nur empfehlen kann, Leute. Belgrad, mega geile Stadt. Mega interessant, total jung und hip. Überall sind voll viele Cafés und Bars und so, auch geschichtlich wegen Jugoslawien und so weiter. Super interessant, also kurzer Disclaimer, kann ich allen empfehlen. Und es war dann lustig, weil ich auf dem Hinflug war es auch so, ich war super müde irgendwie und kaputt und wollte eigentlich schlafen. Und natürlich die einzige Familie auf dem ganzen Flug saß natürlich hinter mir. Logisch, mal wieder Glück gehabt. Und da war ich, aber da wurde ich auch echt pissig, weil hinter mir saß ein Mädchen, das habe ich später erst gesehen. Also ich habe am Anfang nicht gesehen, wer hinter mir sitzt. Das war ein Mädchen, die war, lass mich nicht lügen, vielleicht 6 oder 7 oder sowas. Also war jetzt kein super kleines Kleinkind mehr, wo man irgendwie sagen kann, okay, mein Gott, keine Ahnung, das ist ein Baby und whatever. Das war, also die war jetzt nicht mehr super klein. Und die hat einfach irgendwann, davon bin ich nämlich aufgewacht, ich meine, ich war auf so einem super Billo-Flug, ne? Also gefühlt, meine Rückenlehne war ungefähr 2 Zentimeter dick, so ungefähr, ne? Und dann hat die irgendwann angefangen, den Tisch von sich, also quasi der Tisch, der an meiner Rückenlehne hing, der war offen und den hat sie die ganze Zeit so hochgehoben und fallen gelassen.
Oh.
Und das war natürlich, also mein Sitz hat natürlich davon sowas von gewackelt die ganze Zeit und ich dachte mir so, Alter, und immer so dim, 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 die ganze Zeit. Also es ging locker eine Viertelstunde lang, wo die darauf rumgehämmert hat und dann den hochgehoben hat oder den so ein bisschen angehoben hat und dann pff, 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 die ganze Zeit. Und ich dachte mir ehrlich so, also das kann ja wohl nicht wahr sein. Also ich kann verstehen, dass man Kinder auf einem Flug irgendwie beschäftigen muss und wenn ihr diesen Tisch toll findet, ja, von mir aus soll die auf dem Tisch spielen. Aber wieso muss die diesen Tisch fallen? Also ich meine, die Eltern sehen das ja, dass das laut ist und dass das an dem Ding rumrüttelt, oder? Oder ist es übertrieben?
Auf jeden Fall.
Ey, da hat mich
also auf
mich
jeden Fall.
So
das ist
aufgeregt.
Halt die Verantwortung dann der Leute. Das ist halt.
Ja, klar. Ja, das Kind, ich bläme so. Ja das Kind gar nicht. Ich meine, das Kind will einfach an diesem Tisch spielen.
Genau.
Aber wenn ich als Mutter das sehen würde und du bist auf so einem Flug, wo, weißt du, wo du siehst, das ist alles hängt zusammen. Weißt du, wenn du den Tisch ein bisschen, wenn der Tisch ein bisschen wackelt, dann wackelt ja schon gefühlt das halbe Flugzeug, weißt du? Das fand ich unmöglich, ehrlich. Da habe ich mich richtig drüber aufgeregt, weil ich natürlich pennen wollte und dann die ganze Zeit meinen Rücken so, ich habe die ganze Zeit gewackelt. Und dann, wenn du müde und kaputt bist, es war so eine halbe Stunde vor Landung oder so und ich dachte mir so, ja komm, ich habe mich einfach abgefuckt und dann, das tat mir dann am Ende auch echt ein bisschen leid. Ich war wirklich so ultra abgefuckt. Ich war so wirklich, ich hatte schon so einen richtigen Todesblick drauf, weil ich mir dachte, Alter.
Leute, kennt ihr Mimi, wenn sie so ultra abgefuckt sind? Ihre besten Freunde kriegen jetzt wahrscheinlich einen Lachkrampf, weil Mimi hat kein Pokerface. Also wenn sie dann versucht, nicht abgefuckt zu sein, das sieht man 10 Kilometer Entfernung.
Oh Mann,
da kommt die abgefuckte
Mimi. Das hat
mir
echt so leid. Ne? Also, ich habe dann nämlich, als wir gelandet sind, ne, ich habe dann die ganze Zeit noch versucht zu schlafen, habe mich dann so vorne, noch irgendwie versucht so nach vorne zu lehnen, so richtig kläglich, aber es hat halt nicht funktioniert. Und dann sind wir gelandet. Dann habe ich so nach hinten geguckt. Und ich wusste ja gar nicht, wer hinter mir sitzt. Ne? Ich wusste nur, das sind irgendwelche Kinder. Dann habe ich so nach hinten geguckt und dann dieses Kind stand dann schon und hat mich dann angeguckt durch den Schlitz und ich hatte anscheinend so einen Todesblick drauf, dass die angefangen hat zu heulen. Und das tat mir so leid. Ich habe sie so angeguckt und sie guckt mich so an und so und geht dann so zu ihrer Mutter.
Boah, ich kann mir das nicht vorstellen.
Oh,
wirklich.
Nein. Und dann, ich wusste auch nicht, was ich sagen, weil es waren ja, wie gesagt, Serben und ich wusste auch nicht. Und ich, weißt du, die wussten, ich habe einfach, oh Mann, ich hatte voll das schlechte Gewissen, ey. Weil dieses Kind kann ja nichts für. Ich war ja abgefuckt wegen den Eltern, die nichts gesagt haben, weißt du, dann dieses arme Kind, oh Gott.
Geil, ich lache mich tot. Ich kann es mir so bildlich vorstellen. Leute, also wirklich, wenn ihr Mimi sauer, dann denkt ihr an Herr der Ringe. Smeargol und Gollum. Das ist so Mimi. Yo. Die kann so süß und lieb sein, aber wenn die sauer ist.
Das finde ich
jetzt. Sie hat nur einen geraden Gang.
Also, okay. Das finde ich jetzt ein bisschen heavy. Ich muss mir noch überlegen, womit ich dich zukünftig mal vergleiche.
Mhm. Ich finde nicht. Oh, du, ich habe schon so viel von dir kassiert. Aber zum Abschluss noch eine Sache, weil ich finde, das ist nämlich auch eine Sache. Leute, ihr dürft eure Kinder vor anderen Kindern beschützen. Wir waren nämlich im Urlaub und da war auch ein Kind, was irgendwie so ein bisschen grenzenlos war. Und ich habe mir das angeguckt von meiner Liege und habe dann gesehen, dass dass meine Kleine irgendwie, ja, keine Ahnung, ich habe geguckt, ob sie das alleine klären kann. So, konnte sie aber nicht. Und dann war es auch meine Aufgabe. Ich habe dann geguckt, die Eltern waren nirgendwo zu finden. Und bin dann hingegangen und habe das Kind quasi dann gemaßregelt und
Was hat das Kind denn gemacht?
Also die hat die ganze Zeit die Sachen weggenommen von der Kleinen und hat dann angefangen, die zu ärgern. Ich glaube, die wollte so mit ihr in Kontakt kommen.
Mhm.
Ich glaube, das war so eine Kontaktanfrage, aber meine Kleine fand das total dämlich und hat dann auch am Anfang echt versucht, das sich wegzunehmen. Hat mich auch angeguckt. Dann habe ich nur gelächelt und habe gesagt, versuch mal selbst. Und als das Mädel dann angefangen
hast
hat, wegzulaufen mit
den Sachen.
Hast du
das gedacht? Versuch mal selbst.
Nee, ich habe es ihr so suggeriert, dass ich sie sehe, aber dass sie das selber machen soll. So. Sie hat nämlich geguckt, sie hat gesehen, dass ich sie sehe, so, ne? Und danach, als es mir aber dann so heftig war und das Mädel angefangen hat, mein Kind auch nass zu machen, da habe ich gedacht, so, das muss sie nicht selber klären. Und dann bin ich auch hingegangen, habe das Mädchen gemaßregelt und habe ihr die Sachen abgenommen. Habe dann nach den Eltern geguckt. Ich hätte es auch gerne mit den Eltern selber geklärt. Die Eltern waren aber nicht auffindbar. Und dann bin ich mit der Kleinen gegangen, woanders hin.
War
so,
das
ein paar
Kind
Meter weiter
älter
und bin dann daneben
oder war das gleich alt?
Nee, es war ungefähr gleich alt.
Hm.
Und dann bin ich ein paar Meter mit ihr weggegangen, bin aber da sitzen geblieben, um klarzustellen, dass das jetzt hier nicht mehr witzig ist. Und manche Eltern haben halt da auch, ich war auch sehr bestimmt zu dem Kind, ich war nicht laut oder so, aber sehr bestimmt. Und manche Eltern haben da halt so eine gewisse Furcht oder einen Respekt vor und muten aus meiner Sicht ihren eigenen Kindern dann zu, über ihre Grenzen zu gehen. Mhm. Und da bin ich halt voll weg. So, also ich finde, die können versuchen, das selber zu klären. Wenn nicht, bin ich immer noch die Mutter und muss immer noch gucken, dass die Grenzen meines Kindes gewahrt werden und dass die auch nicht über ihre Grenzen geht. Aber damit komme ich halt häufig in so schwierigen Situationen mit Eltern.
Ja gut, ich meine, es schlägt wahrscheinlich in die gleiche Kerbe wie kein Bock einzucremen, halt kein Bock, sich um die Kinder zu kümmern. So, ne? Weil ihr bucht ja auch immer extra Hotels, wo natürlich auch ihr wisst, irgendwie die Kinder können ein bisschen bespaßt werden oder haben halt irgendwie Möglichkeiten, sich selbst zu beschäftigen. Das machen die anderen Eltern mit Sicherheit auch so und denken dann halt so, ja super, ne, das Kind kann da spielen und ich kann hier chillen. Ne?
Ja, das sagen ja manche auch so. Eine Freundin hat mir eine Situation erzählt, dass ich bin halt auch überängstlich, ne? Also ich bin jetzt auch nicht so die, ja, das ein bisschen weniger von mir vielleicht, ein bisschen mehr Lockerheit, das wäre vielleicht das Idealding. Also ich muss meine Kinder immer sehen, auch die Große, ne? Mhm. Und auch mit Wasser, obwohl die beide ein Seepferdchen haben. Und meine Freundin ist da ähnlich und lässt die dann auch nicht alleine. Und die hat mir erzählt, dass sie ein zweijähriges Kind vorm Absaufen bewahrt hat, weil die dann dahin gerannt ist.
Nein.
Und die Eltern einfach auf der Liege gepennt haben.
Oh, scheiße.
Ja, total krass. Also Leute, guckt euch das mal an, guckt euch mal um und vielleicht habt ihr ja auch den einen oder anderen Na, vielleicht habt ihr ja auch die ein oder andere Story, die ihr uns schreiben möchtet, was ihr so erlebt habt im Urlaub. Mit oder ohne Kinder.
Ich hatte noch eine Situation am Flughafen, weil der Münchner Flughafen war wieder eine komplette Vollkatastrophe und wir haben 3 Stunden auf unsere Koffer gewartet. Ja, alle waren natürlich super genervt, super abgefuckt. Das ganze Flugzeug, das war halt auch der Rückflug aus Italien. Das heißt, auch viele Familien und Urlauber und so weiter an Bord. Und das war natürlich auch übel, weil halt viele Leute auch mit kleinen Kindern da waren. Das war ein Flug, der frühmorgens war. Die Kinder waren ungeduldig. Viele sind dann schon mal mit den Kindern raus. Also da war eine Familie, die wurden anscheinend vom Opa abgeholt. Und dann haben die Eltern die Kinder schon mal rausgeschickt, damit die schon mal rausgehen können und haben dann mit dem Opa draußen gewartet und konnten dann schon mal irgendwie essen, trinken und so weiter. Aber es gab natürlich auch keine Möglichkeit, irgendwo was zu essen oder zu trinken zu holen, was natürlich auch übel war. Kannst du dir ja vorstellen, krass, ja. Die Gemüter waren sehr erhitzt.
Horror.
Alle haben sich natürlich super aufgeregt. Es war niemand da, der verantwortlich war. Da war dann nur so ein armer, kleiner Mitarbeiter, der überhaupt nichts damit zu tun hatte, der dann belagert wurde von irgendwelchen wütenden deutschen Vätern, die gesagt haben, das ist ein unverschämter Tier, das kann doch nichts machen. Und der so, es tut mir leid, ich habe nichts damit zu tun, mein Job ist etwas ganz anderes. Oh Mann, ey, da dachte ich mir auch so, lass doch jetzt diesen armen Menschen in Ruhe. Und dann natürlich auch so Ultra-Almans, die mit Socken und Sandalen da angefangen haben, diesen Typen da irgendwie voll zu labern, wo ich mir echt dachte, also sorry, aber
Ich habe ein rechtliches Recht auf rechtliche Rechtigkeit.
Ja, ja, klar. Ganz
ich finde, viele Deutsche kommen dann immer mit, das ist mein Recht.
Ja, genau. Ganz, ja, genau. Ne, es ist eine Unverschämtheit und es muss doch jemand verantwortlich sein. Und einer hat gesagt, holen Sie jetzt die Polizei, weil Bundespolizei ist ja am Flughafen. Ne? Ich weiß nicht, was die Bundespolizei mit der Gepäckaufnahme oder so zu tun hat. Aber genau, einer hat zu dem Mitarbeiter gesagt, ich möchte, dass Sie jetzt die Polizei holen. fand ich dann ein bisschen übertrieben, aber naja. Aber es war natürlich schon übel, weil da waren natürlich super viele kleine Kinder auch, ne, und es gab halt nichts zu trinken und so. Irgendwann haben dann die Eltern ganz solidarisch angefangen, die letzten Kekse zu teilen und so. Das fand ich dann ganz süß. Und das war natürlich auch ein bisschen lustig, weil es ist ja immer dieses Phänomen bei Deutschen. Das ist ja auch immer im Zug so oder in irgendwelchen Situationen, wo es ein kollektives Aufregen gibt, also wo es so eine Situation gibt, wo man sich kollektiv über eine Sache aufregen kann. Weil normalerweise reden Deutsche ja wenig miteinander in einer Situation, wo sie Schlange stehen oder irgendwas. Ne? Deutsche sind ja jetzt nicht so das kommunikativste Völkchen. Aber sobald man sich gemeinsam über etwas aufregen kann, dann geht's los. Und dann wird nämlich, erstmal wird sich dann nämlich zugenickt. Ne? Dann guckt man sich erstmal so an, ne? Und so, unverschämt. Ja. Dann schüttelt man erstmal so kollektiv gemeinsam den Kopf und denkt sich so. Dann die nächste Stufe ist dann so Geräusche, so sowas, ne? Wenn dann halt eine Durchsage kommt.
Lächerlich.
Ist da auch noch. Genau, und dann erstmal so. Ne? Dann lacht man erstmal gemeinsam drüber oder macht dann so komische Geräusche. Und dann, wenn man dann in die Konversation miteinander tritt, das ist dann quasi so die Endstufen und so, aber das kann ja wirklich nicht sein. Also ich habe auch, also sowas habe ich auch noch nie erlebt. Nee, also ich habe auch eine Freundin, die am Flughafen arbeitet, also die hat auch gesagt, nee, ich habe die, also so, dann kommt so ein kollektives Aufregergespräch und das ist so lustig, wenn man das von außen betrachtet, weil ich habe mich natürlich mit niemandem gemeinsam aufgeregt. Für mich war das hauptsächlich eine lustige Situation, um Leute zu beobachten, wie die in so einer Situation reagieren.
Ich liebe sowas auch. Boah, ich liebe sowas auch.
Und da war ein Vater.
Besser als jede Serie.
Da war ein Vater, der hatte wirklich, also das war so ein richtiger Allmann-Dad, der auch schon vorher die ganze Zeit diesen armen Typen da belagert hat. Und der hat sich dann auch wirklich angefangen, lautstark sich darüber aufzuregen, aber mit sich selbst. Weißt du? Der hat die ganze Zeit dann mit sich selbst geredet. Der ist
passiv-aggressiv.
Der super passiv-aggressiv. Der ist die ganze Zeit von links nach rechts getigert durch diesen Raum, wo die Gepäckbänder waren. So die ganze Zeit mit sich selbst geredet, so den Kopf geschüttelt, wo ich mir echt dachte, ja, come on. Also sorry, ich weiß ja nicht, ob die noch irgendwo sein mussten oder whatever. Ich kenne jetzt natürlich seine Situation nicht, aber ich denke mir in solchen Situationen immer, was bringt es denn? Ja, gut, ne, es hilft auch manchmal, sich kurz aufzuregen, so ein bisschen, mein Gott. Aber der ist irgendwann, kam dann nochmal die Durchsage, das war natürlich absolut lächerlich, ne? Es kam so nach einer Stunde die Durchsage, dass es sich etwas verzögert und wir alle schon so, ja, haha, ne, ist klar. Und dann kam die gleiche Durchsage nochmal nach 2 Stunden. Und man hat natürlich auch auf Informationen gewartet. Das heißt, kommt so dünn, dünn, dünn. Und dann kommt irgendeine Durchsage und man denkt so, okay, was kommt jetzt irgendeine Info? Und dann kommt wieder nur die Durchsage, sehr geehrte Gäste, wir bedauern es Ihnen mitteilen zu müssen, dass sich das noch weiter verzögert oder so. Ne? Und dann dieser Vater, also alle waren halt so still und haben so gehört. Und dann, als es klar war, es kommt wieder die gleiche Info, dann schreit dieser Vater einfach so, ja, fick dich, du Hurensohn!
Ja. Was?
Ja!
Nein!
Der hat einfach die Ansage angeschrieben.
Darf man das in dem Podcast hier so sagen?
Kann
man
nicht sagen? Natürlich. Ach, come on, wir sind doch nicht im amerikanischen Fernsehen. Natürlich, der hat gesagt, der hat die Ansage, das war eine automatische Ansage, das war nicht mal ein Mensch. Das war eine automatische Ansage. Der hat die Ansage angeschrien, hat gesagt, ja, komm, fick dich, du Hurensohn. Und der hatte 2 Kinder, die dabei waren. Ne? Und wir nur so, das ist ja ein super Beispiel für Anger Management. Also da dachten wir uns echt, wow, das ist schon...
Also das sind bei uns, das ist so krass, also ja, Wahnsinn. Also solche Situation ist bei mir und meinem Mann so eine typische Situation, wo wir uns dann anzicken. Weil er hat ja auch, ich sag jetzt mal nicht so leichte, klassische Allmann-Züge. Und...
Also ich sag mal so, dieser Typ hat mich ein bisschen an deinen Mann erinnert, als er rumgetigert ist und mit sich selbst geredet hat.
Ja,
genau. Das hätte auch dein Mann sein können.
Genau. Also er hätte, also mein Mann wird niemals so krass, ne? Und er hat auch das auch nicht im Wortschatz. Aber dieses Rumtigern und dieses Sauersein auf eine Situation und ich bin dann eher wie du. Ich denke dann, ja, ist jetzt kacke. Aber was bringt es denn jetzt?
Ja,
so,
ja,
genau. Und bleib dann ruhig. Und umso ruhiger ich werde, desto mehr brodelt es in mir. Mm. So, ne? Aber mich regt dann auf, dass er sich aufregt. Und ihn regt auf, dass ich mich nicht aufrege und ihm ständig sage, jetzt beruhig dich mal.
Ja, ja, genau.
Und dann zicken wir
uns
halt an. So, ne? Also ich glaube, der regt sich auch immer auf, wenn irgendwelche anderen Leute dann mit reingezogen werden. Der würde dann auch nicht zu einem Typen gehen. Aber dieses, und den belagern oder so, aber dieses Rumtigern und so Stress abbauen und mit sich reden, das könnte schon mein Mann sein. Und dann immer wieder kommen, ja, sind jetzt 2,5 Stunden, ne? Sind jetzt 2,5 Stunden, ja, ja, immer noch, ja, gucken wir mal. Ja, hoffentlich kommen wir überhaupt noch nach Hause.
Ja, genau. Ja, jetzt ist gleich schon wieder Berufsverkehr. Ja, toll, stehen wir im Stau.
Ja,
super.
Toll, super. Mit den Kindern, ne? Mit den Kindern. Gut, ja. Müssen jetzt noch
Parkplatz
was essen.
Haben wir
super.
Eigentlich auch nur bis 4 gebucht. Toll, ja. Und wenn das nicht wird, ja, dann müssen wir Strafe zahlen. So halt.
Nein. Also deswegen sind wir da auch ein gutes Team. Wir sind da sehr unterschiedlich. Aber dann kommen halt Zickereien, obwohl also weder er noch ich was dafür können. Ne? Das ist dann so, ja, Übersprungshandlung. Und dann switchen die Kinder dazwischendurch noch. Ja. Ja, ich kann es mir bildlich vorstellen. Um ja, das will. Ich bin froh, dass es bei uns nicht ganz so chaotisch war. Das war noch okay.
Ja, ich habe auch gedacht, das wär die richtige Situation für euch gewesen, auf jeden Fall. Ja.
Auf jeden Fall. Also da kann man, glaube ich, Anleitungen drüber schreiben, wie man es nicht machen sollte. Aber wir sind dann da sehr. Ich werde dann auch so, boah, kannst du es mal lassen? Und
was genau.
Denn? Ja, so, ne? Also auch völlig kontraproduktiv von mir. Ja. Und wir haben dieses Mal Priority Boarding gemacht.
Mhm. Das heißt, das habt ihr ja letztes Jahr auch gemacht, oder?
Ah, das ist zwar viel Geld, aber es lohnt sich so, vor allen Dingen mit Kindern. Dann trinke ich lieber 3 Cocktails weniger, weil wir als erstes quasi durchgehen können, nicht in der Schlange zur Gepäckabgabe stehen müssen und als erstes unsere Koffer zurückkriegen, wenn die Koffer denn dann kommen. Mimi, zum Schluss eine Frage. Wie nennt man eine farbige Frau, die ein großes Flugzeug fliegt?
Eine Pilotin. Das kannst du mit mir nicht machen.
Weißt du, dass ich das viele verschiedene Menschen gefragt habe und die wirklich überlegt haben?
Ja, ich kenne das auch schon. Ich kenne diese Frage auch schon. Und
sowas.
Ja, aber sowas funktioniert bei mir eh nicht, weil.
Ja, das weiß ich ja, dass du da auch sehr sensibel bist, ne? Dafür, das ist ja auch gut. Aber ich finde es halt krass. Frag das mal in deinem Umfeld. Da sind echt ein paar, die sagen: Wie groß ist denn die Maschine? Ha. Die kommen einfach auf dieses, weil dieses Wort farbig scheinbar so irgendetwas im Gehirn auslöst, fand ich auf jeden Fall sehr interessant. Habe ich ein paar Mal gemacht und dann so, nee, ich hab da gedacht, wieso fragst du das extra? So, habe ich gesagt, ja, ist ja eben der Witz.
Es gibt ganz, ganz viele Beispiele für sowas, weil viele Leute wissen ja nicht, dass sie selbst ja so voreinnehmende Gedanken haben, die auch nie offen rassistisch wären oder auch überhaupt nicht das Gefühl haben oder whatever. Aber es gibt ganz, ganz viele solcher Beispiele, wo man merkt, okay, krass, irgendwie anscheinend löst das doch irgendwas in mir aus. Da gibt es auch ganz viele verschiedene Beispiele für, auch nicht nur bei Rassismus, sondern auch bei Sexismus und so. Und da gibt es so einen Test, der quasi dein, das heißt auf Englisch Unconscious Bias, untersucht oder herausfindet, also quasi deine unbewusste Voreingenommenheit, also wo du quasi herausfinden kannst, okay, krass, irgendwie geht mein erster Gedanke doch in die und die Richtung, war mir gar nicht so bewusst. Und das ist ja bei der Frage auch genau das Gleiche, weil wahrscheinlich niemand deiner Freunde und deinem Umfeld hat irgendwie was gegen Schwarze oder gegen, keine Ahnung, oder ist irgendwie rassistisch, sondern merkt einfach nur in dem Moment so, ach krass, irgendwie ist es doch nicht so selbstverständlich.
Blockiert. Ja, irgendwas blockiert. Also viele haben dann gesagt, ich wusste gar nicht, worauf du hinaus willst. Was hat das denn damit zu tun? Hä? Und die hatten sich so blockiert irgendwie.
Und ich wette, wenn du Kinder die Frage stellst, dann sagen die, ein Pilot?
Pilotin.
So, ja, genau, oder Pilotin. Ja.
Ah, ja, deswegen liebe ich Kinder. Bis sie dann versaut werden.
Genau.
Und damit.
Genau, das ist doch eine gute Überleitung. Und damit in unser eigentliches Thema nach, keine Ahnung wie viel Laberei, mal schauen. Und zwar wollten wir heute mit euch nochmal über die Persönlichkeitsstörung sprechen. Ihr wisst es ja hoffentlich oder habt es hoffentlich gehört, dass wir in den letzten beiden Folgen über die Bindungsstörung gesprochen haben. Und Sarah wollte ja unbedingt, dass wir als erstes über die Bindungsstörung sprechen, weil sie nämlich ganz viel, ich sag mal, Groundwork bildet für Persönlichkeitsstörungen. Das haben wir ja auch schon in den letzten Folgen erklärt. Ihr könnt euch das gerne nochmal anhören, vor allem in der ersten Folge von Bindungsstörungen haben wir erklärt, warum eine Bindungsstörung im Kindesalter zu einer Persönlichkeitsstörung werden kann und warum es keine Bindungsstörungen im Erwachsenenalter gibt in der Regel. Wenn ihr das noch nicht wisst, dann solltet ihr die andere Folge nochmal anhören, weil das tatsächlich schon so ein bisschen Basiswissen ist für all das, was jetzt dann kommt. Wir werden mit Sicherheit auch in den nächsten Folgen, also wahrscheinlich nicht hintereinander, sondern immer mal wieder, eine Persönlichkeitsstörung besprechen, wo das auch eine Rolle spielen wird. Aber wir wollten heute nochmal genauer über das Thema Persönlichkeitsstörung sprechen, was es für welche gibt, wie eine entsteht und so weiter und so fort. Und darum soll es jetzt heute gehen.
Genau, weil bevor wir alle Persönlichkeitsstörungen besprechen können, die euch interessieren, müssen wir erstmal wissen, was ist das überhaupt und woher kommt die her? Und es gibt nämlich jetzt jüngst eine große Veränderung bei den Persönlichkeitsstörungen und wie man die diagnostiziert. Und ich finde, das ist auch ein wichtiges Thema aufgrund von Stigmatisierung und von den Medien und YouTube, die ganz schnell jemandem eine Persönlichkeitsstörung andichten. Mhm. Und heute finde ich es wichtig, darüber zu sprechen, warum das richtig dämlich ist und warum man da vorsichtig sein sollte und wo der Unterschied ist zu Persönlichkeitsstörungen und Persönlichkeitsmerkmalen.
Das hatten wir ja auch schon bei Bindungsstörungen, das Thema. Wo ich ja auch erzählt habe, dass voll viele von meinen Freunden und Freundinnen irgendwie, keine Ahnung, jemanden daten, der ein bisschen schwierig ist und sagen so, ja, der hat safe eine Bindungsstörung. Also das ist ja ein Satz, der ja einfach so fällt und darauf haben wir uns ja auch in den anderen Folgen bezogen. Und das ist auch ähnlich so bei den Persönlichkeitsstörungen, weil ich auch ganz viel Content sehe auf Instagram und sonst wo, wie man einen Narzisst erkennt oder wie du herausfindest, dass dein Partner narzisstisch ist und so weiter oder was eine narzisstische Mutter auslöst und so. Da habe ich mich auch gefragt, so, ob die wirklich alle Narzissten sind oder ob die nur narzisstische Züge haben oder spielt ja genau da rein, weil Narzissmus ist eben auch eine Persönlichkeitsstörung, über die wir mit Sicherheit auch mal eine eigene Folge machen werden. Aber das schlägt ja alles in die gleiche Kerbe sozusagen. Ne?
Also was ist eine Persönlichkeitsstörung? Man sagt, eine Persönlichkeitsstörung im Allgemeinen sind langanhaltende, tiefgreifende Muster des Denkens und der Wahrnehmung und der Reaktion und Bezugnahme, die dazu führen, dass die jeweiligen betroffenen Personen stark darunter leiden und in ihrem Lebensalltag beeinträchtigt sind. Mhm. Also die haben Muster, die so tiefgreifend sind, dass sie das selber nicht so wahrnehmen und Es geht immer um Beziehung mit einem anderen.
Mhm.
Ein Narzisst kann nicht narzisstisch sein für sich alleine. Mhm. Der kann das nur ausleben in Beziehung zu anderen, genauso wie die Borderliner oder andere Persönlichkeitsstörungen, die ihr kennt. So, ne, das ist so die Definition, dass sie in ihrem Lebensalltag beeinträchtigt werden.
Mhm.
Ungefähr so 10% aller Menschen sollen eine Persönlichkeitsstörung haben, ne?
Mhm.
Also, es ist krass, finde ich. Und da sind Männer und Frauen gleichermaßen von betroffen. Einige Arten von Persönlichkeitsstörungen sind dann eher geschlechterspezifisch, wie zum Beispiel bei der antisozialen Persönlichkeitsstörung ist 6-mal mehr ein Mann betroffen als eine Frau.
Mhm, interessant. Mhm.
Ja, also aber an sich sind Männer und Frauen gleichermaßen betroffen.
Mhm.
Und alle Symptome von jeweiligen Persönlichkeitsstörungen sind super unterschiedlich. Aber allgemein haben die Betroffenen die Schwierigkeiten im Umgang mit anderen Menschen und mit den Stresssituationen und mit ihrem eigenen Selbstbild. Weil das Selbstbild hängt immer von der jeweiligen Situation ab und unterscheidet sich dann von dem, wie sie von den anderen wahrgenommen wird.
Mhm.
Also sozusagen kann eine Persönlichkeitsstörung so ein bisschen ein Fähnchen im Wind sein. Du setzt den in diese Situation, dann ist der so.
Mhm.
Du setzt ihn in eine andere Situation, dann ist der anders. Der kann sich anpassen und es ist, er hat dann das Gefühl, er wirkt total souverän und andere haben das Gefühl, er macht sich total lächerlich, die Person. Und es wird meistens dann eine Diagnose gestellt, wenn der Leidensdruck so hoch ist, wenn die Menschen sich selbst oder andere ständig auf eine Weise beurteilen, die von der Realität abweicht. Und wenn ihre Handlungen regelmäßig negative Folgen nach sich zieht, dann kommen die meistens die Betroffenen und sagen, irgendwas stimmt nicht.
Weil dann diese zwischenmenschlichen Beziehungen so ausarten oder dann in bestimmten Institutionen passieren, in der Schule zum Beispiel oder keine Ahnung, oder auf dem Job oder sowas, dass es dann anderen Leuten so krass auffällt, dass man dann merkt, okay, das ist jetzt hier irgendwas, was jetzt nicht mehr der Norm entspricht sozusagen.
Ja, also oder andere sagen das, ne? Boah, lass dir doch mal helfen, das kann nicht sein. Meistens sind das Menschen, die seit Jahren dann mit der Person zusammen sind, ne? Also Persönlichkeitsstörungen, manche von ihnen können echt eine krasse Verwüstung bei anderen Menschen anrichten.
Mhm.
Eine davon kann Narzissmus sein, ne? Das hören wir ja von den Medien. Eine andere kann Borderline sein, die einfach sehr instabil in der Bindungsstruktur sind. Himmelhoch jauchzend zu Tode, betrübt, ich liebe dich, morgen hasse ich dich. Ne? Und das ist natürlich ein Spannungsfeld, das ist super anstrengend auszuhalten.
Aber das finde ich auch, das finde ich auch so spannend bei dem Thema Persönlichkeitsstörungen, weil es natürlich auch wieder ein riesengroßes Thema ist, was für Außenstehende schlecht greifbar ist. Weil man natürlich jetzt nicht, und das ist ja immer bei psychischen Erkrankungen so, man hat jetzt kein Bein abgehackt oder whatever, ne? Das ist jetzt nichts, wo man erstmal offensichtlich sieht, ah, okay, deswegen ist das jetzt so, sondern das spielt sich ja ganz häufig in zwischenmenschlichen Beziehungen ab und jeder streitet sich mal oder jeder hat mal irgendwie eine Stimmungsschwankung oder sowas. Deswegen ist es ja auch häufig so schwierig zu greifen, dann zu sagen, okay, irgendwie, das ist irgendwas Größeres. Das ist irgendwas, was ganz tief in dir verankert ist, was schon seit Jahren irgendwie ist oder vielleicht auch schon für immer. Das finde ich eben auch das Spannende daran, weil es ja auch Leuten dann auffällt, die ja gar nicht mit dem Thema zu tun haben und dann auch erstmal überhaupt nicht wissen, was überhaupt los ist, sondern dann, wie du eben gesagt hast, dann sagen so, ey, du musst irgendwie mal gucken, was dann bei dir los ist. So, aber das ist ja dann so schwer begreifbar, weil man der Person natürlich dadurch auch super viel vorwirft oder man hat ja auch manchmal das Gefühl, dass man der Person was vorwirft oder halt dann auch, das ist ja auch so wie eine Art Eingriff dann, zu sagen so, ey, kann es sein, dass bei dir irgendwas, dass du dir mal irgendwie Hilfe suchen musst oder so? Das ist ja auch total, kann sich übergriffig anfühlen, das einer Person zu sagen.
Ja.
Ne? Weil viele Leute, die eine Persönlichkeitsstörung haben und das gar nicht wissen, gibt es ja total viele von, ne? Die dann durchs Leben rennen und überhaupt nicht wissen irgendwie, ah, okay, krass, das ist mit mir los. Dann natürlich auch dementsprechend reagieren und so, hä, was, wieso, was soll denn sein? So bin ich halt oder so ist halt mein Charakter und so, ne? Also das kann ich mir schon vorstellen, dass das echt belastend ist für eine zwischenmenschliche Beziehung, da überhaupt erstmal drüber reden zu können. So, okay, was ist bei dir los? Ne?
Also die Einsicht davor, ne, die haben ja oft das Gefühl, dass die anderen das Problem sind.
Ja.
Ne, wenn wir dann auch bei Bindungsstörungen und so, ne, die anderen sind schlecht, die anderen haben das Problem, die anderen haben den Fehler gemacht. Das ist halt oft schwierig. Und ich habe mit vielen nicht diagnostizierten Eltern zu tun, die Symptome aufweisen. Und es ist super schwer für mich, ohne eine klare Diagnose mit denen zu arbeiten, weil, und das ist jetzt so ein ganz großer Punkt, der sich verändert hat, es gibt das ICD-10, da haben wir ja schon in den vergangenen Folgen ab und zu mal drüber gesprochen, da sind alle psychischen Erkrankungen aufgelistet mit Symptomen und so. Und das wurde jetzt erneuert, eine neue Auflage wurde erstellt mit dem ICD-11. Und da wurden die Persönlichkeitsstörungen anders betrachtet, nämlich nicht mehr in so klaren Klassifikationen wie Narzissmus, Borderline, antisozial, bla bla bla, sondern eher offen gestaltet. Die sagen zum Beispiel, dass eine Persönlichkeitsstörung nicht bis an dein Lebensende dich verfolgt, sondern eine Mindestdauer von 2 Jahren hat.
Ah.
Und die schreiben an der Diagnostik nur 3 Schweregrade. Und zwar leicht, mittel oder schwer. So. Na, und bei dem ICD-10 sagen ganz viele, das war sehr stigmatisierend für die Betroffenen, sehe YouTube, sehe Instagram, ne? Wenn man eine klare Diagnose bekommt, dass dann Leute allen etwas zuschreiben. Die ganzen tollen Hobbypsychologen. So, ne? Und deswegen kam im Laufe der Jahre immer mehr, da habe ich jetzt auch 2 junge Erwachsenen, die haben Persönlichkeitsstörungen diagnostiziert, nicht näher bezeichnet. Weil die halt dieses Stigma nicht wollen. Und ich finde es eigentlich ganz gut. Ich finde die Debatte eigentlich ganz gut, weil ich auch finde, das ist ein mega Stigma. Ich hatte eine Mutter, die eine Borderline-Diagnose bekommen hat vor 10 Jahren. Und das Jugendamt ist bei Persönlichkeitsstörungen immer sehr vorsichtig. Und manchmal empfinde ich das auch als sehr voreingenommen mit einem Halbwissen. Und dann, ja, Frau Kutsch, ne, so und so, oh, wir müssen ganz vorsichtig, eine Borderline-Mutter, müssen wir gucken, ob die Kinder da, ob das geht. Also, ja, sie war emotional etwas instabil, wir konnten gut an Sachen arbeiten, ist eine tolle Frau, auch charakterlich eine ganz tolle Frau und die wird immer mal wieder ein bisschen Unterstützung brauchen, aber es ist nicht so, dass sie keine gute Mutter sein kann. Und das ist mir super wichtig, heute als Message mitzugeben. Persönlichkeitsstörung ist nicht gleich scheiß Mutter. Absolut nicht. Und für mich ist es trotzdem wichtig, so eine Diagnose zu haben, damit ich weiß, wie ich die einschätzen kann. Also wenn ich weiß, der hat Narzissmus diagnostiziert bekommen, dann kann ich schon was auf seine Kindheit rückschließen. Wenn ich weiß, das ist eine antisoziale Persönlichkeitsstörung, dann weiß ich, der ist antisozial groß geworden. Der musste lernen zu überleben. Da muss ich eine andere Sprache mit ihm sprechen als mit einer Borderlinerin, die wahrscheinlich schwierige Bindungsverhältnisse hatte. Also es ist für mich trotzdem wichtig, das zu wissen, obwohl ich es gut finde, dass es nicht mehr so klassifiziert wird. Und trotzdem ist es so, dass ich ganz viele Eltern habe, wo ich mir ganz sicher bin, als ich diese 10% nochmal gelesen habe, dachte ich, ja, das kann sein, die nicht diagnostiziert worden sind.
Ja, klar. Naja, es ist halt so und so, ne? Auf der einen Seite wirst du halt durch eine Diagnose irgendwie in eine Schublade gesteckt, ne? Und hast halt für immer den Stempel, okay, krass, ja. Das ist die Borderlinerin, ne? Obwohl sie vielleicht ganz gut klarkommt oder obwohl sie auch durch Anbindung und so weiter sich auch weiterentwickelt hat in dem Thema. Sie wird immer irgendwie die Borderline-Mutter bleiben. Auf der anderen Seite haben wir ja auch schon häufig darüber gesprochen, dass eine Diagnose auch für die Betroffenen häufig dann Erleichterung verschafft. Weil man dann sagen kann, ah, okay, das ist der Grund, warum ich so bin. Das ist der Grund, warum ich so reagiere. Das ist der Grund, warum ich so mit anderen Menschen irgendwie in Beziehung trete und so. Deswegen ist es wahrscheinlich immer so, ja, so ein Abwägen auch, weil es dir natürlich auch hilft, in deiner Arbeit zu wissen, was das für eine Persönlichkeitsstörung ist, weil es den Betroffenen häufig hilft. Aber natürlich in der Arbeit mit anderen oder in der Wahrnehmung dann diesen Stempel aufgedrückt zu bekommen, ist natürlich dann auch schwierig. Ne? Vor allem, weil halt, wie du schon eben sagst,
immer
die ganzen Hobbypsychologen, die überhaupt nicht wissen, was das bedeutet oder so, ne? Das ist, ja, das ist natürlich halt eine Abwägungssache, ne?
Ja, ja, auf jeden Fall. Also deswegen, ich finde es eigentlich gut, aber ich sehe es auch kritisch. Ich sehe es auch kritisch. Ja, also es gibt auch diese komplexen kombinierten Persönlichkeitsstörungen. Dann sagt man, du hast ein bisschen Anteil davon und ein bisschen Anteil davon, um es halt nicht ganz klar zu klassifizieren, aber um zu sagen, naja, du hast, ich sag jetzt mal, ne, ich weiß gar nicht, ob es das gibt, ich spinne jetzt einfach mal rum, Leute. Du hast eine Borderline-Störung mit narzisstischen Anteilen und antisozialen Anteilen. So. Okay, dann kann ich aber zumindest schon mal ein bisschen Gefühl für die Person bekommen, ohne sie dafür zu verurteilen. Es geht ja nur darum, zu wissen, wie kann ich da andocken, ohne mich zu verbrennen und die Hilfe zu verbrennen. Ne? Und dann komme ich direkt zu dem nächsten großen Diskussion, was Persönlichkeitsstörung angeht, die auch zwei Felder hat. Die eine sagt, Persönlichkeitsstörung darf man schon diagnostizieren mit 12. Mhm. Die andere sagt, lieber im Erwachsenenalter. Mhm. Und die entwickelt sich so im Jugend- und Erwachsenenalter. Diese Diagnose, ne, haben wir ja auch drüber gesprochen, wann es aufhört, eine Bindungsstörung auch eventuell zu sein. Das Ding ist halt, dass ich eher der Verfechter dafür bin, eher später das zu diagnostizieren. Ich kann auch verstehen, warum viele Therapeuten, Psychologen und Psychiater sagen, naja, aber dann hat man einen relativ frühen Handlungsleitfaden und da kann man vielleicht den Leidensdruck verringern. Ich denke, ich kann einer durchgeknallten, hochpubertären 13-Jährigen, die ganz viele Züge von einer Persönlichkeitsstörung aufweist, nicht diesen Stempel geben, weil ich muss ihr noch die Möglichkeit geben, emotional zu reifen. Und wenn sie den dann schon hat, weiß ich nicht. Vielleicht wird das jetzt besser mit diesem nur 2 Jahre.
Dass das dann nochmal reevaluiert wird irgendwie nach 2 Jahren dann.
Genau. Ja, vielleicht. Ne? Das müsste man mal schauen, weil bisher war es so, was, du hast das diagnostiziert bekommen, okay.
Ja, und wir haben natürlich erklärt auch alles. Häufig schon über das Thema Fehldiagnose gesprochen. Ne? Und das ist ja, natürlich das genau ist das, ne? Wenn du halt dann mit 18 etwas diagnostiziert bekommst, ne? Und du hast dann den Stempel und sagst das dann selber natürlich auch über dich, weil du hast es ja diagnostiziert bekommen von Fachärzten und sagst dann, ja, ich habe Borderline-Störung, ne? Und wirst dann auch in dieser Schublade auch therapeutisch angebunden und so wird mit dir gearbeitet und irgendwann wird dann klar, okay, die hat überhaupt kein Borderline, sondern die hat das und das und das und Züge davon und whatever. Ja, dann war die aber schon 15 Jahre in Therapie und wurde die ganze Zeit so behandelt oder so betrachtet und wurde so mit ihr gearbeitet. Da haben wir ja ganz häufig auch schon drüber geredet, auch bei ADHS zum Beispiel, ne, wo Kinder ADHS-Diagnose bekommen haben, die überhaupt gar kein ADHS hatten und dann am besten noch Ritalin oder sowas bekommen haben. Ne? Ich bin natürlich hier wieder, ihr wisst es ja, Leute, die unfachliche, unwissende Beteiligung des Podcasts. Aber jetzt mein erster Impuls ist auch zu sagen, naja, Pubertät ist natürlich, da sind alle sowieso out of order, ne? Und nur weil jemand keine krasse Diagnose bekommt, heißt es ja nicht, dass man gar nicht mit der Person arbeiten kann. Also es heißt ja nicht, du fängst ja nicht erst an, mit jemandem zu arbeiten, wenn du eine Diagnose hast, sondern du arbeitest ja vorher auch schon mit Jugendlichen und arbeitest mit denen daran, wie sie in bestimmten Situationen irgendwie sich handeln können und in Beziehung mit anderen treten können und so weiter. Das machst du ja auch ohne eine Diagnose. Und die Leute sind ja auch bei Therapeuten ohne eine Diagnose, oder?
Ja, das ist Symptombehandlung, genau. Und das Ding ist halt, dass Persönlichkeitsstörungen laut Forscher häufig unterdiagnostiziert werden, weil Ärzte sich häufig an den Symptomen festhalten, wie Angst und Depressionen, was auch ein Teil einer Persönlichkeitsstörung sein kann. Ne? Und viele Menschen mit Persönlichkeitsstörungen leiden an mehreren oder zumindest an einem der folgenden Störungsbilder wie Depression oder Bipolarität, somatische Belastungsstörung, Angststörungen, Sucht. Und ein extrem krankes Ernährungs- und Essverhalten, also eine Essstörung. Weil Essen hat ja auch für mich, finde ich, immer viel damit zu tun, wie ich zu mir selbst stehe. Also welche Beziehung habe ich zu mir selbst? Je nachdem, finde ich, isst man häufig. Also zum Beispiel verbiete ich mir Genussmittel komplett, dann kann man auch dazu sagen, dass man sehr streng mit sich ist und sich nicht viel verzeiht. Ne? Bin ich eher so, ach, scheiß der Hund drauf, dann habe ich auch meine Gesundheit nicht gut im Blick. Und das Wichtigste ist ja, wie immer alles in Maßen, nicht in Massen. Nichts extrem. seid gnädig zu euch selbst und so weiter und so weiter. Ne? Also ich finde, am Essverhalten kann man auch viel sehen. Und wenn ich sehe, was für ein Essverhalten jemand hat, kann ich auch Rückschlüsse auf ihn und eventuell seiner Persönlichkeit, ein paar seiner Persönlichkeitszüge machen. Mhm. Ja? Und dadurch, dass die halt meistens dann nur auf die Symptome gehen und nicht das große Ganze anschauen, ist es so, dass die halt viel unterdiagnostiziert werden und im Laufe ihrer Jahre vielleicht noch ganz viele Diagnosen dazu bekommen, als diese eine allumfassende.
Um nochmal auf dieses Beispiel zurückzukommen, was ich am Anfang gesagt habe, was ich jetzt andauernd sehe bei Social Media, wie du einen Narzissten erkennst oder woran du siehst, dass dein Partner Narzisst ist. Da war ein Beispiel, wenn dein Partner immer 3 Schritte vor dir läuft, wenn ihr irgendwo hingeht, dann ist es ein Narzisst. Und dann waren auch in den Kommentaren natürlich so, oh ja, krass, das macht mein Freund auch immer und so. Und dann dachte ich mir so, oh, boah, das ist schon, das ist schon hart. Also das jetzt an so etwas festzumachen. Und da habe ich nämlich auch drüber nachgedacht, na ja, es gibt ja bestimmt auch Leute, die haben narzisstische Züge, haben aber nicht direkt die Persönlichkeitsstörung Narzissmus, oder? Und das gibt es ja bestimmt bei allen Persönlichkeitsstörungen.
Ich weiß nicht, wer das gesagt hat, aber das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr, ein sehr, sehr guter Ansatz. Wenn du von allem so ein bisschen hast, bist du super gesund. Mhm. Also ein Mensch, der keinerlei narzisstischen Züge, und Narzisst ist ja nichts anderes als selbstbezogen, mhm, ne? Und eine narzisstische Persönlichkeitsstörung ist quasi, die denken, die wären was Besseres und es ist Gott, so ganz plakativ gesagt, ne? Und nichts kann die anhaben. Und narzisstische Züge ist einfach nur Selbstliebe. Mhm. Ich weiß nicht, ob ihr die Sage vom Narziss kennt, der in den See gefallen ist, weil er in sein eigenes Spiegelbild verliebt war. Mhm, ne? Und nichts anderes ist das ja. Und wenn ich ausreite, ich habe gerade gedacht, oh fuck, ich bin auch ein Narzisst dann, weil wenn ich ausreite, hasse ich es, auf Pferdeärsche zu gucken und ich muss vorne sein. Jetzt habe ich Gott sei Dank ein Pony, was auch gerne vorne ist, aber meine Freundin zum Beispiel, die lacht sich darüber immer kaputt. Mal kann ich das aushalten, dann sagt die, jetzt guckst du auf meinen Pferdearsch, kannst du das aushalten? Dann sage ich, ja, kurz ist das okay. Gleich gehe ich wieder nach vorne. Mm. Ich bin ja deswegen kein Narzisst, sondern ich weiß einfach, was ich möchte und ich möchte das nicht und das tut mir besser, wenn es so ist. Dafür ist es mir zum Beispiel total unwichtig, immer vorne zu gehen. Und ich liebe es auch, wenn jemand anderes die Führung übernimmt, wie wenn wir zum Beispiel, ne, in Jack and Sunnishing gehen, mm-hmm, nächste Woche. Da hatte ich ja gar keinen Plan, da bin ich ja einfach nur allen letztes Jahr hinterhergelaufen, weil meine Freundin gesagt hat, wir müssen jetzt links und wir müssen jetzt rechts. Ja, okay, cool, kann ich mich entspannt nach hinten lehnen. Also, das ist ja Blödsinn. Mhm. Und so ist das ja auch. Ich habe natürlich, und ich hoffe, ihr alle habt irgendwo narzisstische Züge, selbstliebende Züge in euch.
Das wird ja im Kontrast dazu ja auch immer total auf Social Media gepusht. Ne, du musst dich selbst lieben, ja, und so, was ja auch gut ist, ne, was ich ja auch unterstütze. Aber, da wird halt nicht gesagt, so, ja, das sind alles Narzissten, sondern dieses Selbstliebe, ne, irgendwie nicht darauf hören, was andere sagen und so weiter. Ne, das müsste ja laut der Logik ja auch, das müssten ja alles Narzissten sein dann.
Persönlichkeitsmerkmale sind Denkmuster, Wahrnehmungen, Reaktionen und Vorlieben. Das sind alles Persönlichkeitsmerkmale. Mhm. Wie ich denke, wie ich was trage, wie ich auf etwas reagiere. Das macht ja unsere Persönlichkeit aus. Mhm. Und eine Persönlichkeitsstörung kommt dann, wenn Persönlichkeitsmerkmale super auffällig und starr und unflexibel sind. Dass Betroffene Probleme bei der Arbeitsschule im Umgang mit Menschen haben. Und genau das ist der Punkt, was ich eben gesagt habe mit dem Pferdearsch. Mhm. Ich kann nach vorne, wenn es mir Spaß macht. Ich kann mich aber auch in der Gruppe treiben lassen. Meine Denkmuster sind nicht starr und unflexibel. Wenn aber einer das immer will und sich immer im Vordergrund stellt und immer denkt, er wäre was Besseres und sich nie zurücknehmen kann, dann wird das ja von der Gesellschaft auch als anstrengend erlebt.
Und auch nicht, das auch nicht haben kann, wenn er nicht vorne ist. Und das ein Problem ist, genau, wenn er nicht vorne ist. Und das auch ein Problem dann für die Gruppe wird. Genau. Und er oder sie dann unangenehm wird oder laut wird oder sowas dann.
Genau, es ist ein enger Weg, ne? Der muss jetzt mal nach hinten, weil, keine Ahnung, irgendwas ist. Und der kann das gar nicht aushalten und motzt die ganze Zeit rum. So. Und Menschen mit Persönlichkeitsmerkmalen, die sich negativ und kontraproduktiv auf ihr Leben auswirken. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mich immer in den Vordergrund stellen würde und von allen anderen immer gesagt bekomme, übertreib jetzt mal nicht, mach mal locker jetzt mal hier. Dann würde ich merken, okay, das kommt irgendwie nicht so gut an. Die versuchen, ihre Reaktionsverhalten zu verändern und anzupassen. Das ist eben keine Persönlichkeitsstörung. Menschen mit Persönlichkeitsstörung tun das nicht, weil sie das nicht checken. Selbst wenn diese wiederholt erfolglos sind und zu negativen Folgen führen, können die das nicht verändern. Und das ist dann ganz oft, dass die dann sagen, ich verstehe das nicht. Ich verstehe nicht, warum mir das immer und immer wieder passiert. Warum Menschen mit Borderline zum Beispiel viele Beziehungsabbrüche haben. Die sitzen da teilweise verzweifelt vor mir und sagen, warum sind die Menschen so gemein zu mir? Und ein Therapieerfolg könnte es zum Beispiel sein, die auf die andere Wahrnehmungsschiene zu nehmen. Die darauf zu gucken, dass die Mitanteile haben, wo deren Anteile sind. So. Also die Persönlichkeitsstörungen haben einen Mangel an Anpassungsfähigkeit und das schwankt halt je nach Dauer und Intensität. Aber auch das ist, ich habe Hardcore-Borderliner erlebt, die wirklich massiv waren, und ich habe welche erlebt, die überhaupt nicht so massiv waren. Bei den meisten Menschen, muss man dazu sagen, verursacht die Störung aber nur mäßige Probleme und das bessert sich mit der Zeit. Bei manchen bleibt es aber ein Leben lang schwer und die haben sehr krasse psychische und soziale Probleme. Und das ist auch nochmal wichtig. Bitte Leute, eine Diagnose ist nicht eine Diagnose. Die meisten Menschen, wenn wir von 10% der Menschheit sprechen, kommen gut damit zurecht, mit mäßigen Problemen, aber nicht mit heftigen Problemen. Und was auch noch wichtig ist, ist, eine Persönlichkeitsstörung verbessert sich tendenziell im Alter. Oder sie kann halt auch nach den neuen Standards vielleicht auch ganz verschwinden. Wie zum Beispiel eine antisoziale oder auch eine Borderline-Persönlichkeit. Das ist das, was die Wissenschaft sagt. Ich habe es jetzt noch nicht miterlebt, muss ich sagen. Aber ich finde es gut, dass es immer im Hinterkopf ist, nicht eine Diagnose halt die nächsten 20 Jahre. Und alles, was die Person tut, auf diese Diagnose zu schieben. Andere verbessern sich tendenziell wohl nach den Erkenntnissen nicht. Das sind so zwanghafte schizoide Persönlichkeitsstörungen. Bei dem bleiben diese Symptome und bei den anderen kann es sein, dass die auch mal ein bisschen zurückgehen. Ja.
Wir haben ja jetzt schon so ein bisschen angerissen, was es für Persönlichkeitsstörungen gibt, also Borderline, Narzissmus, Schizoide und so weiter. Wie wird das denn jetzt in dem neuen ICD-11 klassifiziert und was für Persönlichkeitsstörungen gibt es da?
Also es gibt bei dem neuen ICD-11 gibt es halt diese Cluster nicht mehr, also diese klassischen Borderline-Persönlichkeitsstörungen. Aber ich finde es halt wichtig, trotzdem die zu benennen, um, wie ich eben schon gesagt habe, ein Gefühl dafür zu kriegen. Ne? Es gibt das DSM, das ist so ein amerikanisches Klassifikationssystem. Damit kann man das vielleicht ganz gut erklären. Die haben alle 10 Persönlichkeitsstörungen in so Cluster A, B und C untergeordnet. Das Cluster A, da sind alle sonderbaren und exzentrischen Charakterzüge. Also da ist zum Beispiel die paranoide Persönlichkeitsstörung drin. Paranoid, das ist, glaube ich, ganz klar, die hegen den Verdacht, dass andere stets versuchen, sie auszunutzen und so. Darunter fallen auch die schizoide und die schizotypische Persönlichkeitsstörung. Das sind so die, wo man sagt, sonderbar exzentrischen. Dann gibt es das Cluster B. Da ist zum Beispiel die antisoziale und die Borderline-Störung mit drin. Das sind so die dramatisch emotional-launischen Charakterzüge, die in diesen Cluster B reinfallen. Und dann gibt es noch das Cluster C. Das sind die ängstlichen und furchtsamen Charakterzüge. Das sind so die abhängige Persönlichkeitsstörung oder die ängstlich vermeidende Persönlichkeitsstörung. Bei der dependenten Persönlichkeitsstörung, die werden wir auf jeden Fall auch mal machen. Die ist nämlich auch sehr interessant und man sagt so ein bisschen, kann das die kleine Schwester des Narzissmus sein. Die ist auch überhaupt nicht im Allgemeingebrauch zu finden, aber eine sehr interessante und ich glaube auch weit verbreitete. Weiter verbreitet, als man denkt vielleicht. Das sind so die Arten. Es gibt ursprünglich 10, Ne, die sagen wir euch jetzt alle nicht. In Zukunft darf man das ja auch nicht mehr Borderline und so nennen, aber für mich war es heute wichtig, euch so ein Gefühl dafür zu kriegen, weil das ja noch in den Gedanken der Menschen noch drin ist. So. Und in Zukunft wird das wahrscheinlich nur noch, keine Ahnung, Persönlichkeitsstörung nicht näher bezeichnet und dann die Symptome. Ich habe keinen Plan. Ich bin ja auch keine Psychologin. Ich bin mal gespannt, wie sich das gibt. Also ich habe es selber noch nicht erlebt, ehrlich gesagt, wie man das jetzt macht. Außer dieses nicht näher bezeichnend oder mit den und den Merkmalen noch. Aber dann hat man ja trotzdem die Merkmale drin. Mal schauen.
Mm. Naja, du wirst es uns ja aus nächster Nähe berichten können, wie das in der Praxis dann angewendet wird. Und genau, wir werden ja eh, Leute, wie schon gesagt, hier einige der Persönlichkeitsstörungen, wenn nicht sogar alle, irgendwann mal behandeln. Das heißt, wenn ihr jetzt lauter Fragezeichen habt zu den Persönlichkeitsstörungen, die wir eben kurz vorgestellt haben, dann stay tuned, denn vielleicht wird die eine oder andere Folge um diese Persönlichkeitsstörung gehen dann. Schauen wir mal. Jetzt wäre es vielleicht noch mal kurz interessant, darüber zu sprechen, wie so eine Persönlichkeitsstörung denn entsteht. Wir haben da ja, wie gesagt, auch schon mal drüber gesprochen, als es um die Bindungsstörung geht. Da haben wir eben darüber geredet, warum eine Bindungsstörung die Basis für eine Persönlichkeitsstörung sein kann und wie eine Bindungsstörung entsteht. Aber vielleicht kannst du uns noch mal erzählen, wie jetzt eine Bindungsstörung entsteht im Kindesalter.
Nochmal ganz wichtig, kein Mensch wird mit einer Persönlichkeitsstörung geboren. Das ist nicht so. Es ist ein Zusammenspiel von Gen und Umwelt, ja. Aber ich kann auch mit den Genen geboren werden und die Umwelt ist aber so gut, dass das nicht ausbricht. Mhm. Es muss irgendwie ausbrechen. So, ne? Vielleicht gibt es auch, steinigt mich nicht, in seltensten Fällen auch Sachen, wo man es nicht nachweisen kann, das weiß ich nicht. In der Regel ist das überhaupt nicht so. So, also es ist so, dass Menschen eventuell mit der genetischen Veranlagung geboren werden und die dann durch die Umweltfaktoren entweder unterdrückt oder verstärkt werden. So. Und die Umweltfaktoren sind wie Vernachlässigung, Gewalt, sexuelle Gewalt, Trennung von Bezugspersonen, Verlustängste und Verlusterlebnisse. Das ist eine richtig komplexe Mischung aus vielen verschiedenen Möglichkeiten, Einflüssen. Wir haben oft auch von der Resilienz gesprochen, dass ich auch Kinder kenne, wo ich denke, ja, die haben jeglichen Grund, mehrere Persönlichkeitsstörungsaspekte zu haben. Und die haben eine unfassbare Resilienz. Deswegen bin ich ja so fasziniert von der Psyche und von dem Gehirn, weil man immer wieder neu gucken muss und immer individuell. Und immer, wenn man gerade denkt, man weiß, wie es läuft, kommt ein nächster Fall daher, der es dir nochmal anders zeigt. Super spannend einfach. Und Forscher konnten zeigen, dass schwere Erfahrungen von Gewalt, Vernachlässigung, besonders in der Kindheit, zur Veränderung von bestimmten Hirnstrukturen führen können. Mhm. Da habe ich so eine spannende Reportage drüber gesehen. Und diese Veränderungen beeinflussen dauerhaft Gefühle, die erlebt werden, und den Umgang mit anderen Menschen und sich selbst.
Krass.
Super krass. Also das kann man wirklich im Gehirn sehen.
Mhm.
Und daraus kann dann natürlich eine Persönlichkeitsstörung entstehen. Wie zum Beispiel, keine Ahnung, wir nehmen einen Jungen, der im Ghetto groß geworden ist, im Slum groß geworden ist und gelernt hat, dass man mit antisozialen Verhaltensweisen überleben muss. Der hat gelernt, dass es nur um sich selber gehen kann, dass es Überleben heißt, die anderen auszutricksen, dass es Überleben heißt, das Gesetz zu beugen beziehungsweise zu brechen. Dann hat der in vielen Möglichkeiten eventuell keine andere Wahl, als eine antisoziale Persönlichkeitsstörung zu bekommen. Mhm. Der hat diese Verhaltensweisen erlernen müssen, um zu überleben.
Mhm.
Die Frage ist jetzt, was machen wir jetzt mit dem? Ist der bereit, etwas anderes zu lernen? Bestimmt wird er das sein, wenn er das möchte, bis zum gewissen Punkt.
Mhm. Und wenn dieser gleiche Junge in einer Familie groß geworden wäre, die in einer guten Nachbarschaft lebt, keine Konflikte hatte in der Kindheit und so weiter und so fort, dann hätte dieser Junge wahrscheinlich nicht diese Persönlichkeitsstörung entwickelt.
Ja, genau. Auch wenn er vielleicht die genetische Veranlagung von seinen Eltern gehabt hätte. Dann hätte er vielleicht antisoziale Züge gezeigt, die man aber auch anders umlenken kann. Und deswegen ist das so, bei Kindern und Jugendlichen bin ich eigentlich immer sehr darauf bedacht, die in die Selbstwirksamkeit zu holen, ob Persönlichkeitsstörung oder nicht, auch bei den Eltern. Und bei den Eltern, umso älter die werden, und vor allen Dingen bei den Eltern, zu sagen, sie entscheiden, wer sie sind. Sie entscheiden, wie sie in der Situation sich verhalten wollen. Sie entscheiden, was für einen Elternteil sie sein wollen. Und wenn die dann sagen, ja, aber nein, ich helfe ihnen gerne, die Rahmenbedingungen dazu zu machen. Ich kann mit ihnen Sachen erarbeiten, ich kann mit ihnen Struktur, Stütze, aber sie aus dem Bett holen, wenn wir jetzt von der Depression sprechen, das kann ich nicht. Entweder wollen sie es oder wollen sie es nicht. Und wenn die das nicht wollen können, dann ist das in Ordnung, dann hat das auch seine Berechtigung, aber dann liegt es an ihnen, etwas zu verändern. Und so ist das auch bei den Persönlichkeitsstörungen. Leute, die sagen, ne, wenn die sagen, boah, ich werde so wütend, dass ich das Kind am liebsten schlagen würde. Okay, kein Problem, weil die erleben zum Beispiel, eine ADHS-Mutter, die erlebt Wut einfach viel massiver. Was können wir denn tun, um da eine Brücke drüber zu bauen? Sagen sie den Kindern, ich brauche 5 Minuten, lassen sie sich kloppen, gehen sie raus, rauchen sie sich eine, fahren sie runter, kommen sie rein. Eine hört sich immer Mozart an, macht sich die Kopfhörer drauf, hört sich Mozart an. Das sind Sachen, die wollen Veränderungen, die arbeiten hart an sich. Und dann denen zu sagen, ja, aber du kannst ja nicht anders, weil du hast ja diese Diagnose, ist nicht korrekt und auch unfair. Ne? Ja, also das ist einfach die Ursache. Es ist ein Zusammenspiel zwischen Gen und Umwelt. Und Umwelt ist ein großer Faktor, aber halt auch nicht allein.
Ja, ich finde es immer wieder interessant, wie so das Zusammenspiel ist und immer, ja, wie viel einfach aufs Kindesalter zurückzuführen ist. Und das ist einfach alles, immer. Das ist so krass. In jeder Folge einfach reden wir immer darüber, wie das im frühkindlichen Alter ist, wie das als Kleinkind ist und so weiter, was man da für Erfahrungen gemacht hat, was man da für Beziehungen erlebt hat und so. Und es ist ja auch voll häufig bei so True Crime Podcasts, wenn man über die krankesten Mörder und Psychopathen und irgendwas redet, dann fangen die immer damit an, ja, und im Kindesalter hat er auch schon angefangen, irgendwelche Frettchen umzubringen und bla bla. Also es ist immer einfach das frühkindliche Alter und das Kleinkindalter, was da so einen krassen Einfluss einfach auf die Persönlichkeit und auf die weitere Entwicklung hat. Das finde ich echt immer so krass faszinierend. Und das macht ja auch total Sinn, weil es in der Phase eben, ich meine, das Gehirn entwickelt sich so krass, man wächst, ne, die Nerven. Und also das ist ja auch was Physisches irgendwie, was einfach Sinn macht, warum man in dieser Zeit eben so krass geprägt wird eben und warum es auch dann rückblickend für die Leute so schwierig sein kann, das zu verändern oder das daran zu arbeiten, weil das schon so lange einfach prägend ist, geprägt ist im Gehirn, geprägt ist in den Emotionen und allem. Also ich finde das echt immer super, super krass und interessant, wie viel einfach wirklich auf das Kleinkindalter zurückzuführen ist. Was natürlich nicht unweigerlich unbedingt den Pressure rausnimmt, wenn man jetzt darüber nachdenkt, Kinder zu bekommen, wenn man sich denkt, okay, die ersten paar Jahre sind entscheidend.
Ja, das sag ich doch.
Ja.
Was habe ich mir für Gedanken gemacht, als meine Große per Kaiserschnitt kommen musste? Ich habe Rotz und Wasser geheult, weil ich gesagt habe, die Bindung leidet, die Bindung, ich will das nicht, so, weil ich das ja alles schon im Kopf hatte, hat mich sehr gehemmt in vielen Situationen, auf jeden Fall, und mir sehr viel, sehr schwer gemacht, ne, dann musste ich definitiv stillen, weil wenn ich schon nicht in der Lage bin, dieses Kind auf normalen Weg zu kriegen, dann muss das Stillen sein, ja, aber es gibt auch viele, die einen Kaiserschnitt haben und die Flasche gekriegt haben und keine Bindungsproblematiken, aber ne, so, aber ich habe mir da einfach einen massiven Stress gemacht. Ja, von daher seid gnädig mit euch, Leute.
Ja.
Ihr könnt voll. Es, also ein Fehler alleine verkackt es einfach nicht. Auch wenn euch einmal die Hand rausrutscht, das wird nicht aus eurem Kind irgendwie Persönlichkeit gestörtes oder keine Ahnung was Wesen machen.
Wir haben ja eben schon gesagt, es gibt 10 verschiedene Persönlichkeitsstörungen, wie auch immer sie zukünftig neu diagnostiziert werden. Und dadurch gibt es natürlich auch super viele unterschiedliche Symptome, die sich ganz unterschiedlich zeigen. Aber es sind ja immer bestimmte Symptome oder bestimmte Arten von Symptome, die man clustern kann, nach denen man schauen kann, wo man dann sagen kann, okay, vielleicht liegt hier eine Art der Persönlichkeitsstörung vor.
Also die Symptome werden unterschieden zwischen Identität und Selbstbild und wie Menschen in Beziehung gehen. Mhm. Und bei Identität und Selbstbild ist es so, dass man sagt, die haben kein klares, stabiles Selbstbild. Es schwankt. Du siehst dich manchmal als eine sehr gute Person und dann denkst du, du bist die schlechteste Person. Und das sagst du nicht einfach so, boah, ich bin echt eine schlechte Person, sondern du fühlst das ganz stark. Mhm. Und das verändert sich je nach Situation und Menschen. Also, dass du in manchen, bei manchen Situationen Menschen denkst, boah, voll super, und in anderen Situationen Menschen denkst, ich bin Satans Ausgeburt der Hölle. Mhm. Genau, sie können sich halt abwechselnd als freundlich oder als grausam betrachten und verändern, und das ist halt auch interessant, je nach Situation ihre Werte und Ziele. Das ist dieses Fähnchen im Wind, was ich eben schon mal erwähnt habe. Und auch ihr Selbstvertrauen kann in verschiedenen Situationen sehr hoch sein und in anderen super niedrig. Mhm. Und du denkst dir so, hä? Okay. Also es sind alles so Kann-Situationen, ne? Das ist so bei Identität und Selbstbild, wenn man so was in Gesprächen mitbekommt oder so, ne, dann sollte der Therapeut, der Psychologe mal hellhörig werden. Bei Beziehungen ist es so, weil, ich habe ja eben schon gesagt, Persönlichkeitsstörungen leben von Beziehungen zueinander, sonst können sie ihre Persönlichkeitsstörungen nicht leben. Manche sind eher unfähig, enge und feste Beziehungen zu knüpfen. Sie zeigen kein empathisches Verhalten, scheinen eher taktlos, emotional distanziert, auf einmal ohne Grund. Das ist so dieses, keine Ahnung, dass man überlegt, habe ich jetzt was falsch gemacht? Weil die Person sich auf einmal ganz anders zu einem verhält. Mhm. Sie wirken häufig widersprüchlich, verwirrend und somit frustrierend für die Menschen in ihrer Umwelt. Mhm. Und das ist für mich jetzt wichtig, der Erziehungsstil ist inkonsequent, distanziert, unberechenbar, überemotional, verantwortungslos, sprunghaft und missbrauchend.
Mhm. Also wenn quasi Eltern eine Persönlichkeitsstörung haben.
Genau, wie der Erziehungsstil von denen dann ist, ne? So, dass die können halt keine, meine gute Freundin Konstanze kann da nicht einziehen.
Oh.
Ach, come on. Der war doch witzig.
Oh, ich glaube, deine Familien müssen sich sowas wahrscheinlich die ganze Zeit reinziehen. Ja, die gute Freundin auf Konstanze.
Na, wo ist denn die gute Konstanze?
Okay. Ich habe gerade echt kurz überlegt. Ja, ich so, hä? Okay.
Wer zum Teufel war Konstanze?
Wer zur Hölle ist Konstanze? Du hast keine Freundin, die Konstanze heißt.
Siehst du, Mozit, weil du wir uns 2 Monate nicht gehört haben, habe ich jetzt auf einmal eine Freundin.
Vor allem
eine
gute Freundin auch noch direkt, ja, weil du auch super schnell gute Freundinnen hast, ja, ist klar.
Ja, vor allen Dingen ich. Okay, also, ist ein ernstes Thema, wir kommen zurück zur Realität hier, zum Ernst der Lage. Sie verstehen ihre Rolle und Anteile in Konflikten nicht. Das ist zum Beispiel ein ganz großer Punkt. Du kannst dich mit denen dumm und dämlich diskutieren. Sie checken es nicht. Nicht, weil sie nicht wollen, sie können es nicht. Mm. Es ist ein großes Ziel in der Therapie, jahrelang so etwas zu erarbeiten. Mm. Und der Punkt ist, die suchen häufig Hilfe eher wegen den belastenden Symptomen. Das haben wir ja auch schon ein paar Mal im Podcast gehört, ne? Die haben dann Angst, Gefühl, Depression, Sucht, haben eine Scheidung hinter sich, fühlen sich einsam und können nicht greifen, woher das kommt. Mm. Ja, und dann wird die so eine Diagnose halt in Betracht gezogen, ne? Wenn sie so realitätsferne Sicht auf sich und die Welt haben und auf andere. Und wenn sie unangemessene Gedanken und Verhaltensweisen beschreiben, die sich trotz dieser negativen Folgen immer wiederholen. Mm. Die sagen dann, ja, dann habe ich das gemacht, dann ist das passiert. Ist Ihnen das schon mal passiert? Ja, schon voll oft. Wieso haben Sie es nicht geändert? Keine Ahnung. Mm. Das haben wir ja eben schon mal gehört, ne? Die können das nicht, sie können sich da nicht anpassen. Mm. Wenn ich mitbekomme, mein Verhalten ist unangemessen, kann ich das regulieren. Mm. Vor allen Dingen, wenn ich es gesagt bekomme. Boah, Sarah, mach mal halblang. Übertreib jetzt mal nicht deine Lage.
Ich will nicht wissen, wie viele Leute das jetzt hören und denken, oh shit, da kenne ich jemanden.
Nein, Leute. Nein, um Gottes Willen. Also ich will euch ein bisschen beruhigen. Die Gedanken und die Verhaltensweisen, die sind bereits während der späten Jugend und dem frühen Erwachsenenalter zu sehen. Das ist halt auch wichtig, dass sich das da schon rauskristallisiert hat. So ein bisschen. Und nicht mit dem, ich sage dann immer zu den Eltern, sie müssen da durch, das ist Pubertät, das ist totales Chaos, der Körper ordnet sich, Chaos im Kopf, so. Wenn es sich danach aber nicht geordnet hat, dann, wenn ihr schon immer so denkt und schon immer Leute sowas zu euch gesagt haben, dann vielleicht. Aber es ist halt, wie gesagt, so unfassbar komplex. Also ich bin auch froh, dass ich sowas nicht diagnostizieren muss, ne? Also, boah. Auf was man alles da achten
ja,
muss.
Ja, das stelle ich mir auch echt krass vor. Auf jeden Fall, ja. Wie kann denn so eine Persönlichkeitsstörung behandelt werden, wenn jetzt klar ist, okay, die Person hat Borderline oder whatever?
Also Leute, Trommelwirbel, wie ihr es schon ahnen könnt, die Behandlung ist sehr individuell.
Was?
Didüm. Also jede Borderline-Erkrankte hat ja individuelle psychische Belastungen zum Beispiel. Und jeder Narzisst auch. Und wenn der Narzisst überhaupt checkt, dass er eventuell ein Problem hat, ist das ja schon die halbe Miete. Mm. Das heißt, Krankheitseinsicht bei Betroffenen.
Mm.
Und die müssen verstehen, dass alles, was in ihrem Leben passiert ist, nicht von anderen Menschen verursacht, sondern sie auch einen Anteil davon haben. So, das ist zum Beispiel der Punkt. Also Psychotherapie über Jahre.
Mm.
Und der Punkt ist, die psychische Belastung zu reduzieren und verschiedene Symptome zu reduzieren. Der Punkt ist, dass man das ein großes Ziel ist, dass der Mangel an Anpassungsfähigkeit, von dem wir eben die ganze Zeit gesprochen haben, im sozialen Leben und das unerwünschte Verhalten immer mehr reduziert und verringert wird.
Mhm.
Vielleicht kann es ganz weggehen, vielleicht auch nicht, aber das ist keine Behandlung von einem Jahr und danach ist alles supidupi. Und Medikamente gibt es dagegen nicht. Es gibt Medikamente gegen einzelne Symptome wie Depression und Angst und so. Aber es gibt keine Medikamente gegen eine Persönlichkeitsstörung. Das will ich nochmal ganz klar sagen. Eine Persönlichkeitsstörung kann man nicht medikamentös behandeln. Mhm. Genau. Und eine Veränderung im Verhalten für die jeweiligen Personen, finde ich, sind am wichtigsten für so antisoziale, Borderliner und für ängstlich vermeidende Persönlichkeitsstörung. Der Narzisst, der geht damit gut durch die Welt. Der hinterlässt oft nur ein absolutes Chaos und brennt alles nieder.
Mm.
Aber die Person selbst mit dieser Persönlichkeitsstörung leiden einfach auch extrem, aus meiner Sicht.
Mm-hmm.
Also, ne, Selbsthilfegruppen sind da gut. Gruppentherapie ist da gut, um zu gucken, wie die anderen damit umgehen. Auch mal die Sicht von anderen Betroffenen zu sehen, um zu merken, dass man wirklich betroffen ist. Familientherapie ist da interessant. Aber mehr kann man da tatsächlich nicht tun.
Das heißt, man muss, außer natürlich, ne, wenn man jetzt sagen kann, okay, eine Persönlichkeitsstörung kann auch irgendwann wieder weggehen, ne, nach diesen neuen Erkenntnissen, aber man muss dann einfach irgendwann lernen, damit umzugehen, lernen, wie man selbst mit anderen umgeht und an sich selbst arbeiten und versuchen, mit der Persönlichkeitsstörung halt zu leben.
Ja. Also die Persönlichkeitsmerkmale aufzuweichen, die einem große Probleme machen, das ist quasi das Ziel. Mhm. Die zu erkennen, die in der jeweiligen Situation zu erkennen und die aufzuweichen.
Mhm.
Und ich glaube, dem Narzissten zu sagen, dass er wirklich ein Narzisst ist und dass er das wirklich versteht und begreift und sich danach verhält, das ist ein Wahnsinns, das ist ein Lebensziel.
Ja. Ja, allein das ist wahrscheinlich schon so ein krasser Kraftakt und so viel Arbeit.
Ja.
Hm.
That is it.
Naja, gut, aber ich meine, ne, die Tatsache, dass ein Narzisst überhaupt in Therapie geht und so, das ist ja schon mal die halbe Miete.
Auf jeden Fall. Das heißt, er scheint ja irgendeinen Leidensdruck
genau.
zu verspüren.
Hm. Ja, Leute, Persönlichkeitsstörung, Riesenfeld, Riesenthema, mega interessant wie immer. Und ich finde es vor allem so interessant, weil das halt eben ein Aspekt der psychischen Gesundheit ist, der schlecht greifbar ist, wo sehr viel drüber spekuliert wird, wo sehr viele Leute meinen, was das bedeutet und was das heißt und was es ist. Es einfach auch super viele Leute gibt, die davon betroffen sind und weil es auch einfach so ein riesiges Spektrum ist und wir wahrscheinlich alle schon mal jemanden getroffen haben, der bestimmte Züge von irgendwas zu haben scheint und jeder hat irgendwie schon mal was darüber gehört und so. Deswegen, ja, deswegen machen wir auch hier diesen Podcast, um halt eben aufzuklären und eben auch zu sagen, was eine Persönlichkeitsstörung ist, was andere psychische Erkrankungen sind, damit man eben in Zukunft nicht mehr sagt, der Typ rennt 2 Meter vor mir, deswegen ist es ein Narzisst. Sondern dass ihr dann sagen könnt, nein, das stimmt nicht und deswegen müsst ihr die und die Folge hören. Und damit ihr es auch lernt. Genau. Aber ja, wie schon gesagt, wir werden uns auf jeden Fall in Zukunft weiter mit Persönlichkeitsstörungen beschäftigen. Wir hoffen, wir haben euch jetzt hier so einen kleinen Einblick geben können in das Feld, damit ihr ungefähr einordnen könnt, was ist überhaupt eine Persönlichkeitsstörung, was fällt überhaupt darunter, was bedeutet dieser Begriff Persönlichkeitsstörung, damit ihr vielleicht zukünftig ein bisschen ja, besser darüber reden könnt, wenn irgendjemand irgendein unqualifiziertes Gebrabbel von sich lässt. Ihr könnt natürlich unseren Podcast immer gerne empfehlen an der Stelle. Und ja, am Ende haben wir natürlich wieder unsere Rubrik. Sarah, du hattest jetzt lange Urlaub, deswegen weiß ich nicht, ob du eine schöne Geschichte für uns hast, für unsere Rubrik Ich sehe was, was du nicht siehst. Aber wenn nicht, dann ist es vielleicht auch gar nicht so schlimm, weil wir haben am Anfang ja schon sehr viele Stories gehört mit deinem Blick als Sozialarbeiterin.
Ja, ich habe eine kleine Story, aber das ist eher so was Lustiges vielleicht. Zur Persönlichkeitsstörung passt das nämlich ganz süß, weil ich habe eine Familie betreut und das Mädchen hat sich, war ungefähr 8 Jahre alt und das war wirklich, also wirklich massiv unerzogen, was ich den Eltern auch immer wieder gesagt habe. Und dann habe ich dem Mädchen auch irgendwann mal gesagt, warum verhältst du dich so? Also wer hat dir das beigebracht? Und dann hat sie mich angeguckt und hat gesagt, ich bin ein Narzisst, ich darf das. Okay, habe ich gedacht, alles klar. Okay, also Leute, ihr könnt auch echt miese damit machen, weil die Mutter meinte, ich habe die Mutter dann gefragt und die sagte, ihr großer Bruder und der Vater sagen das wohl, boah, dieses Mädel, die ist wohl, ne, so stark und so und die ist ein Narzisst. Mm. So, und der Bruder sagt das dann halt häufig, ja, geh weg, du Narzisst. Mm. Und das hat die so für sich verinnerlicht und dann hat die gefragt, was ist ein Narzisst? Ja, der macht, was er will. Und das fand sie dann wohl gar nicht so schlecht. Und deswegen ist sie da voll reingegangen. Also sie ist kein Narzisst. Ich weiß nicht, vielleicht wird sie jetzt irgendwann einer, weil sie das eine selbsterfüllende Prophezeiung ist, keine Ahnung. Aber eigentlich ist sie das gar nicht. Und wir arbeiten jetzt daran, dass Sozialsein auch gut ist. Weil sie sagt, ich habe nichts davon, dass ich das tue, was andere wollen. Ja, das ist, kann ich nachvollziehen, diese Denkweise, aber damit kommst du halt nicht weit. So.
Naja, das ist halt dann wieder, ne, wenn wir jetzt Fehldiagnose, ne? Also ich meine, das ist ja keine richtige Diagnose, es wurde dem Kind eingeredet, aber die rechtfertigt halt jetzt alles damit. Ne? Nee, ich darf das, weil ich bin so. Ich mache das halt so, weil ich halt so bin.
Genau.
Okay.
Genau. Das, also da habe ich auch nicht, also da habe ich echt nicht schlecht geguckt. Na, und die Mutter war auch so, ja, aber das hat er doch nur so gesagt.
Ja, Kinder hören alles, das haben wir auch schon mal gesagt, ne? Also auch wenn ihr denkt irgendwie, ja, das Kind sitzt ja nebendran und kriegt das nicht mit, die kriegen das mit. Die kriegen das mit, was ihr sagt.
Ja.
Und vor allem...
Ja, und er hat es ja auch zu ihr gesagt,
ja, genau.
Ne? Und sie hat sich dann informiert, hat ja dann gefragt, was ist das? Und dann hat sie gedacht, ach, das hört sich ja ganz cool an, kriege ich jetzt recht, was ich will. Ja, super. Wenn ich das ja eh bin, kann ich mich auch so verhalten.
Na, krass. Ja, viel Spaß dabei, das dem Kind auszubläuen. Nicht einzubläuen, sondern auszubläuen.
Ich habe so viele tolle Kämpfe. Ja, ich habe so viele tolle Kämpfe mit der. Die ist so super. Die ist so genial. Also ehrlich. Ja. Es ist auf jeden Fall immer sehr, sehr schön mit
dir. Ja. Ja, sehr gut. Ja, das war doch eine süße kleine Story zum Thema Narzissmus. Ja. Wir werden Narzissmus auf jeden Fall nochmal behandeln, weil ich finde, das ist auch ein mega, mega spannendes Thema.
Ja, aber nicht in der nächsten Folge.
Nein, nicht in der nächsten Folge, aber zukünftig bestimmt. Weil ich finde, auch Narzissmus ist auch so ein Thema, wo super viele Leute was zu sagen haben und wo super viele Leute denken, dass sie glauben, was das heißt und wie sich Narzissten verhalten und so. Also das ist auch wieder so eine Art der Persönlichkeitsstörung. Das ist schon fast sowas wie Bindungsstörung, wo irgendwie jeder was zu sagen hat oder jeder eine Meinung zu hat. Also das finde ich ein sehr, sehr spannendes Thema. Das müssen wir auf jeden Fall behandeln. Und ja, Leute, bis dahin. Wir sind jetzt wieder da, wir sind back, wir sind zurück aus unserer Sommerpause. Das heißt, ab jetzt gibt es wieder alle 2 Wochen eine Folge von uns. Ihr könnt uns wie immer schreiben auf Instagram oder uns eine Mail schreiben, hinterjedertür@gmail.com. Falls ihr Fragen habt, falls ihr Vorschläge habt, Wünsche, Hoffnungen, whatever, schreibt es uns. Ja, dann hoffen wir, dass ihr weiterhin jetzt wieder neu, fresh, back dabei seid. Alle 2 Wochen. Wir hängen uns jetzt wieder rein und bereiten wie immer schöne, spannende Folgen für euch vor. Und bis dahin sagen wir Tschüssi.
Tschüss.